schon wieder Sonntag. Check 24 Donnerstag. Freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, seid gut drauf. So, das nennt man wohl einen versöhnlichen Abschluss für den FC Bayern. 3:0 Sieg gestern im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig. Klarer, als es am Ende dann eigentlich hätte sein müssen. Wir sehen es also zum 11. Mal. Haben sie das Double gewonnen und zum 19. Mal halten sie den Pokal in den Händen. Einer hat sich ganz besonders gefreut, vielleicht der Sieger des Abends, das ist natürlich der Trainer Niko Kovac. Alle Informationen zu dem Spiel und natürlich auch, was nach dem Spiel passiert ist, sprechen wir in den nächsten 2,5 Stunden. Die Bayern sollen schon in der Luft sein oder gleich auf dem Weg hierhin. Vielleicht können wir den einen oder anderen auch noch abgreifen. Zwei, die wissen, wie es der Pokal anfühlt, die begrüßen wir jetzt. Hier ist Neven Subotic und der Trainer von Fortuna Düsseldorf, Friedhelm Funkel. Wir fangen mit einer ganz einfachen Frage an. Du als Abwehrspieler.
Ja.
Schau mal auf die Führung der Bayern. Warum kann man das verteidigen? Oder warum kann man es nicht verteidigen?
Warum kann man es nicht verteidigen? Weil man gegen die Richtung, gegen die man läuft, reinflankt und der Robert, der riecht das. Der weiß ganz genau, wo er hinlaufen muss. Und in diesem Fall, ich glaube, es ist dann Alaba, der die Flanke macht. Der
weiß. Und bei den Leipzigern genau. War die Nase verstopft, oder was meinst du jetzt? Ha? Weil die es nicht gerochen haben?
Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer zu verteidigen.
Du hast ja mit ihm zusammengespielt noch, ne?
Ja.
Wie war es im Training?
Genau so. Er hat einfach einen Riecher, er sieht die Sachen, bevor sie passieren und weiß ganz genau, wo er hinlaufen soll. Er hat einfach diese Intelligenz und er ist auch technisch auf dem allerhöchsten Niveau. Das ist ein Weltklasse-Stürmer.
Und schau mal, wie er den Kopfball unterbringt gegen die Laufrichtung vom Torwart. Super, besser geht's nicht.
Warum macht der Torwart denn eine Laufrichtung? Muss ich nachher erklären. Friedhelm, erstmal Glückwunsch für eine tolle Saison. Das kann man erstmal vorwegnehmen.
Dankeschön.
Chapeau. Und das erste Pokalfinale in Berlin, das hast du bestritten, ne? Mit Bayer Uerdingen damals.
Das ist richtig.
Wir haben noch ein paar Bilder, schau mal. 2-1 habt ihr gewonnen damals, ne?
Ja, sensationell.
Sensationell. Ein Rasierapparat gab es noch nicht zu der Zeit.
Den gab es noch nicht. Und nass wollte ich mich nicht rasieren, weil ich Angst hatte, mir zu viel Kerben ins Gesicht zu schnitzen. Also von daher habe ich den Bart sehr lang wachsen lassen.
Weißt du, und das Schöne ist, ihr habt gewonnen, obwohl du dabei warst, ne? Guck mal, was ist hier ähnlich wie die Bayern üben über die linke Seite und achten Sie jetzt mal, da guck mal, da kommt der Friedhelm.
Oh, oh. Ja, das war ganz schwach.
Aber
das
sieht man, das sieht man. Der Platz war nicht gut, ja, Platzfehler, nein, oder? Was wolltest du sagen?
Nein, das war ganz schlecht von mir. Ja, normalerweise hätte ich solch einen Ball auch verwertet, aber den kann man gar nicht drüber schießen. Ich habe es gemacht, aber
wie
wir haben trotzdem
gewonnen. Weißt du es noch?
1-1.
Oh, ja, guck mal. Ja. Nicht so unwichtig.
Gut, dass der Wolfgang Schäfer noch da war.
Ja. Und so weiter, Gäste, heute Morgen. Freue mich, dass Sie da sind. Unser Sport1-Experte, Reinhold Beckmann. Und er moderiert alles rauf und runter bei der Sohn, Alexander Schlüter. Chefreporter von Sport1 Digital, Florian Plettenberg.
Guten Morgen.
Und unser Sport1-Reporter, Marcel Reif. Und wie immer. So, posten wir schon mal ein bisschen auf den Pokalsieger oder auf beide Mannschaften. War ein schönes Spiel gestern, ne? Wie immer alles alkoholfrei. Reinhold, keine Angst, du guckst mich schon wieder so an. Nein, nein. Und damit sind wir bei Laura. Schön, dass du da bist. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen. Ja, was war das für ein schöner Pokal?
Pokalabend gestern, den wir erleben durften mit dem besseren Ende für den FC Bayern. Mal wieder, kann man sagen. Und Thomas hat es eigentlich eben schon gesagt, es gab einen großen Gewinner, Niko Kovac. Nämlich hat ein paar Rekorde geknackt. Zum Beispiel der erste, der als Spieler und Trainer eben DFB-Pokalsieger geworden ist und Meister, also das Double geholt hat. Beides übrigens eben mit dem FC Bayern. Und der erste Trainer, der zweimal hintereinander den Pokal holt und das eben mit unterschiedlichen Mannschaften. Sie erinnern sich, letztes Jahr Eintracht Frankfurt der strahlende Sieger gewesen. Und deswegen auch die Frage der Woche. Ist Niko Kovac der größte Gewinner der Saison beim FC Bayern? Diskutieren Sie mit, wie immer. Sie kennen das bei Twitter oder auch bei Facebook. Rufen Sie uns an 01379 011 011 oder im Live-Blog, kennen Sie auch, unter sport1.de können Sie auch abstimmen. Da läuft nämlich gerade das Live-Voting und da finden Sie auch wichtige Informationen, was eine Versteigerung angeht. Sie können nämlich hier zum Beispiel das Schweinchen mit vielen Unterschriften von vielen Fußballstars gewinnen oder auch beziehungsweise ersteigern oder auch diesen Champions-League-Ball. Also machen Sie mit. Alle Infos, wie gesagt, unter sport1.de.
Dankeschön, Laura. Ja, das beste Pokalspiel haben Sie beiden also bis zum Schluss aufgehoben. Und dass das gestern so gut geklappt hat, war sicherlich auch ein Verdienst des Trainers.
Hätte auch ins Auge gehen können, das letzte Spiel dieser aufreibenden Saison. War ja nicht ohne Risiko, den lange verletzten Neuer ins Tor zu stellen, doch der hielt nicht nur gut, sondern überragend bis unüberwindbar. Nach Lewandowskis grandiosem Führungstreffer angesichts des knappen 1:0 Vursprungs den scheidenden Robben einzuwechseln, hätte ebenfalls schief gehen können und schließlich schenkte er auch Ribéry Abschiedsminuten. Kovac coachte nicht nur mutig, sondern auch ausgesprochen clever und souverän. Als Belohnung schaffte er in seiner ersten Bayern-Saison das deutsche Double und wurde so der allererste, dem das als Spieler und Trainer gelungen ist. Seine Bosse können eigentlich gar nicht anders, als weiterzumachen mit ihm. Denn Kovac hat nicht nur eine schwierige Saison des Umbruchs mit einem doppelten Triumph beendet, sondern auch die zuletzt fehlende Rückendeckung klaglos ertragen. Ganz klar, der größte Gewinner beim FC Bayern ist Niko Kovac.
Marcel, so schnell kann das gehen. Innerhalb einer Woche kann man ja fast sagen. Ne? Erst Meister, jetzt Pokalsieger.
Naja, innerhalb einer Woche, das kommt ja von einer Richtung, von der anderen. Weniger. Nein, ich glaube, wir haben doch sehr oft gesagt, er muss noch lernen. Es ist für ihn ein Club, ein anderer Club als Frankfurt, was Hammes gesagt hat, was er nicht sagen darf, aber ist sachlich war es ja nicht falsch. Er hat sich die Rotation überlegt, mithilfe der Bosse, glaube ich. Man hat gesagt, pass auf, du kannst nicht dauernd durchrotieren. Martinez.
Also das heißt, er hat sich abgesichert? Oder was?
Nein, sie haben ihm gesagt, pass auf, wenn du so weiter rotierst, werden die Probleme größer. Er hat reagiert. Martinez, haben viele gesagt, du brauchst einen Stabilisator im Mittelfeld, nicht nur Thiago mit No-Look-Pässen. Er hat es gemacht. Gestern, Talisso, die Einwechslung, die war mutig. Denn es war zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich noch knapp war. Und das war die Lehre aus Liverpool hier. Das war ein Mir san Mir. Einwechslung. Da hat er gesagt, pass auf, wir sind stark genug, der ist gut, war lange verletzt, aber der kann das. Und das Risiko gehe ich. Also er hat all die Punkte, die man ihm so ein bisschen vorgehalten hat, sauber abgearbeitet. Und ich finde, gestern wurde er belohnt dafür am Ende.
Aber ist doch eigentlich gut, ist doch gut, wenn er
super
jetzt Risiko geht. Und man hat ja das Gefühl, er macht jetzt das, wovon auch wirklich dann überzeugt.
Trotzdem braucht er seine Eigenständigkeit. Die hat er in solchen Aktionen bewiesen. Tolisso ist ein gutes Beispiel für Martinez gestern gekommen, nach dieser schweren Verletzung. Da weißt du auch nicht, ob das funktioniert, Kreuzband.
Genau.
Und da dachte ich, was macht er da? Aber es war doch eine richtige Maßnahme. Das andere, was ich an Kovac einfach schätze, ist dieser unglaubliche Anstand, dieser Stil. Spiel ist aus und er geht erstmal rüber zum Gegner. Und nimmt Kontakt zu denen auf. Also ich sehe in dem ganzen Verhalten auch der letzten
Woche. Und andere sagen wieder,
ich finde
genau das Gegenteil.
Auch das Verhalten in den letzten Wochen und Monaten, da die Nerven zu behalten, cool zu bleiben und sich nicht lamoyant irgendwie dauernd zu beschweren über das, was mit ihm da gemacht worden ist, was wirklich nicht okay war. Ich finde, Kovac ist da auch auf der Ebene der große Gewinner. Anstand, Stil bewiesen, große Klasse.
Damit kennst du dich auch ein bisschen aus, ne? Wenn die Verantwortlichen nicht so auf deiner Seite stehen.
Ja, aber was die beiden jetzt gesagt haben, das stimmt ja zu 100%. Wie Nico sich entwickelt hat im Laufe der Saison, das ist einfach fantastisch. Und wie ruhig er in vielen Pressekonferenzen geblieben ist, wie sachlich er argumentiert hat, wie sachlich er Dinge hingenommen hat, ob sie jetzt stimmen oder nicht. Aber das war die ganze Saison über für einen jungen Trainer. Es ist erst eine dritte Trainerstation gewesen nach Kroatien und Eintracht Frankfurt. Da sieht man, wie souverän er aufgetreten ist. Und Marcel hat es gesagt, er lernt ja noch. Er ist ja noch ein junger Trainer, 42, nicht mehr ganz so jung, aber an Mannschaften, die er trainiert hat. Und wie er das gehandelt hat mit dem ganzen Druck, da kann man wirklich nur sagen, Kompliment.
Wie hast du ihn gestern erlebt in Berlin?
Ich habe ihn als sehr erlöst wahrgenommen. Er hat sehr viel gelächelt, gerade in der Mixzone, also fernab des Platzes, hat man schon einen Niko Kovac gesehen, wo man gemerkt hat, das tut dem richtig gut und das hat er sich auch erarbeitet. Und ich glaube, man muss auch sagen, Niko Kovac war ja auch Anfang der Saison von dem überzeugt, was er gemacht hat. Neues System, Rotation. Das Problem war nur, die Mannschaft und die Spieler, die Führungsspieler waren nicht davon überzeugt, was er wollte. Und ich muss aber auch sagen, es ist eine große Stärke von Niko Kovac gewesen dieses Jahr, dass er eingelenkt hat, dass er nicht resistent blieb, sondern gesagt hat, okay, ich höre mir an, was möchtet ihr? Weniger Rotation, Doppelsechs. Er hat das gemacht, er ist dafür belohnt worden.
Hm. Wie hast du ihn wahrgenommen? Ich bist ein bisschen weiter entfernt gewesen,
logischerweise. Ich habe das Spiel natürlich auch gestern gesehen. Und ich fand einerseits, dass bei den ganzen Jubeln, er war ein bisschen reserviert. Ja, es gibt so den Jubel oder es gibt so den bis ganz nach oben.
Und welchen hat er gemacht? Den nur für dich?
Am Anfang, in den Spielszenen. Ah, in den Spielszenen. Ja, ich beziehe mich jetzt nicht auf das ganz große Filade danach. Und für mich hat es sich angefühlt, weil ich natürlich auch in den Medien davor gelesen habe, was er auch wahrscheinlich vorher mitbekommen hat, dass es Diskussionen über seine Position gibt. Und ich fand das, also diese Situation ist einfach unmöglich schwer, in der er ist. Und dass er da so gut durchgehalten hat und sehr tapfer blieb, also auch zum Schluss, als die Leute Ribéry unbedingt haben wollten, mit 20 Minuten vor Schluss, dass er dann noch immer sagt, nein, ich glaube nicht, dass das jetzt der richtige Moment ist, ich will nicht sofort reagieren auf die Forderung, fand ich mutig und es hat sich herausgezahlt und zum Schluss, dann gab es dann auch den großen Befreiungsschlag.
Also dann gab es die Bäckerfaust, wolltest du sagen, sozusagen. Ja. Wir wollen mal hören, was er über sich selbst gesagt hat nach dem Spiel.
Ist ein guter Anfang. Wir sind nicht unzufrieden, bin auch nicht wichtig. Ich habe das immer wieder auch in den letzten Wochen und Monaten gesagt. Entscheidend ist der Club, entscheidend ist die Mannschaft. Wenn man uns wenn wir Ruhe arbeiten können, dann sieht man, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Ich bin ein Mensch, der letztendlich sich selbst etwas beweisen möchte. Ja, ich habe in meiner Laufbahn immer wieder hinfallen müssen oder bin hingefallen, aber du musst immer wieder aufstehen und das ist entscheidend und du darfst nie aufgeben. Das ist das, was letzten Endes mich prägt als Person und auch meinen Charakter.
Sehr nüchtern, ne? Oder sehr cool, wie würdest du sagen?
Ja, zwischen den Zeilen. Guck mal, auf was in dem vorgeht.
Ja, lies mal vor, die Zeilen dazwischen.
Na, also du siehst doch, dass das ein Mensch ist, der die letzten Wochen und Monate nicht einfach abgeschüttelt hat. Die Resistenz hat er nicht. In deinem Alter sagt man, so wie du reagierst, ne, das gucken wir mal.
Lass dich mal nicht so alt machen.
Nein, im Alter von Clubs. Wie viele Niederlagen hat Nico schon erlebt? Wie viele Siege? Das kommt alles noch. Du hast Spiele vergeigt, viele gewonnen. So, das ist was ganz anderes. Nein, das war, wenn du ihn beobachtest, in ihm ist eine Menge vorgegangen. Es hätte auch die Reaktion geben können, wisst ihr was, Freunde? Wenn das gewonnen ist, wünsche ich dem Verein alles erdenklich Gute. Aber in die neue Saison reingehen mit zur Wiedervorlage, wenn das nicht aufhört, das kannst du einem Menschen so nicht zumuten. Und es gab ja Kollegen, die haben gesagt, habt ihr gesehen, der hat nicht mitgefeiert bei der Meisterfeier gegen Frankfurt mit der Mannschaft. Der ist so. Das sollten wir einfach mal akzeptieren und den Hut ziehen. Der hat nach so einem Spiel das Bedürfnis, zu denen hinzugehen, die das Ding verloren haben. Die gewonnen haben. Seine Mannschaft feiert drüben mit den Fans. Da fliegen Konfetti und alles, was es da gibt. Der hat das Bedürfnis, Menschen zu sagen, hey, war ein gutes Spiel, danke. Und das ist ein Wert, den sollten wir hochschätzen und nicht darin was reingeheimnissen.
So ist er übrigens auch im Umgang mit den Medien. Ja, also
das hat Friedhelm Gabi auch gesagt, Alex. Ne? Also das macht er wirklich sehr gut. Einfach auch.
Ich finde es beeindruckend, weil natürlich hat das was mit ihm gemacht, was da in den letzten Monaten passiert ist. Dass er so sachlich bleibt, dass da immer diese Demut mitschwingt, finde ich beeindruckend. Ich meine, es ist ja eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn du Trainer des FC Bayern bist und merkst, du wirst angezählt, es wird gegen dich geschossen. Diese Ruhe zu behalten, ohne aber ohnmächtig zu wirken, denn ich hatte immer das Gefühl, naja, er konzentriert sich auf seinen Job und versucht genau, wie wir das da gehört haben, ruhig und sachlich zu bleiben. Das klingt dann leicht, ist unglaublich schwer, hat dabei immer eine Demut, hat immer eine Höflichkeit gegenüber den Personen, jetzt zum Beispiel uns Medien, aber eben auch dem Gegner. Das ist nicht normal und das zeichnet ihn besonders aus.
Was Marcel auch gesagt hat, das deckt sich auch mit dem, was man aus der Mannschaft raushört. Gerade in Frankfurt gab es Spieler, die uns auch erklärt haben, auch im Vier-Augen-Gespräch. Man hatte als Spieler das Gefühl, dass nicht Niko Kovac bewusst etwas distanziert hat. Er ist kein Mensch, der Aktionismus betreibt, der auch gestern nicht darauf erpicht war, Jubel, Orgien zu feiern mit seinen Spielern. Mannschaft in den Vordergrund, ich in den Hintergrund. Das ist eine Rolle, die ihm, glaube ich, sehr gut steht. Die macht ihn authentisch, aber die ist, wie gesagt, die ist keinesfalls gespielt.
Hast du die Kritik überhaupt verstanden?
Bitte?
Hast du die Kritik überhaupt verstanden?
Nee, ich habe
sie nicht stellen musste.
Nein, ich habe sie nicht verstanden, weil ich einfach der Meinung bin, dass er von Anfang an gute Arbeit gemacht hat. Dass du auch mal Dellen in einer Saison hast, das ist aus meiner Sicht völlig normal. Man muss einfach sehen, der Nico ist 40, 41, 42 Jahre, übernimmt Bayern München, soll einen Umbruch mit einleiten, kommt fantastisch in die Saison, 5-0 in Frankfurt gewonnen, im Super gab, hat die ersten Spiele sehr gut auch bestritten. Dann kam der Herbst, der etwas ungemütlicher geworden ist für die Bayern. Aber auch das ist doch auch normal, dass man dann eben auch mal über sich nachdenkt, ob das ein oder andere veränderbar ist. Dann hat man ein paar Spiele nicht gewonnen. Und dann kam der Negativhöhepunkt. Ich war daran beteiligt bei dem 3:3 der Fortuna.
Da wären wir gleich noch drauf gekommen, dass du schuld bist.
Aber es war danach, hat er richtig gut gehandelt. Er hat danach auf Doppelsechs umgestellt. Martinez ist teilweise wieder in die Mannschaft zurückgekommen. Und das hat er richtig gut gemacht. Und dann hat er die beste Rückrunde der Bayern aller Zeiten gespielt. Die haben über 70 Tore gemacht. Also was will man eigentlich an Nico großartig kritisieren? Der hat das Double geholt. Und das als ganz junger Trainer. Also mehr kann man doch eigentlich gar nicht erwarten.
Also große Diskussion war natürlich mal, wie geht es jetzt weiter mit ihm? Da ist immer noch. Karl-Heinz Rummenigge hat Freitag vor dem Pokalfinale bei dem Kollegen Matthias Brüggelmann bei der Bild-Zeitung dazu Folgendes gesagt oder gezeigt.
Trainer von FC Bayern München.
Also ich mache jetzt mal so.
Ich hoffe, wir haben das Foto. Vielen Dank, Herr Rummenigge. Vielen Dank, liebe Gäste.
So, Reinhold, jetzt darfst du mal zwischen den Zeilen lesen.
Ja, das ist ja eine richtig großzügige Geste. Ich kenne das aus dem alten Rom. Daumen geht nach oben. Nach all diesen Wochen...
In Zeitlupe,
bitte auch das noch. Es geht wirklich ganz langsam, arbeitet sich der Daumen nach oben. Es ist fast ein bisschen unverschämt, auf der Veranstaltung zu sagen, ich hebe mal den Daumen hoch. Nach dem, was Kovac aushalten musste in den letzten Wochen und Monaten, natürlich auch getrieben von einem Machtkampf vom FC Bayern, der natürlich nach vorne guckt, wie sortiert sich das Ganze. Bald kommt Oliver Kahn, diese nicht immer Deckungsgleichheit, nennen wir es mal so, zwischen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die offenbar immer da ist. Ich meine, der FC Bayern ist ja zum Glück ein Buch, ein offener Kanal. Wir können ja alles lesen, was da gruppendynamisch immer abgeht. Umso höher ist es einzuschätzen. Friedhelm, du sagtest eben, Umbruch gestalten. Den konnte er gar nicht in dieser Saison gestalten. Es ist altes Personal. Er musste Ribéry und Robben heilig nach Hause bringen, sicher nach Hause bringen, in die Fußballrente. Allein das war natürlich mit dem Bedürfnis der beiden Spieler. Wir wollen spielen. Keine einfache Nummer. Nee, die alten Hasen stillzuhalten und zum richtigen Zeitpunkt dann doch zu bringen und nachher mit diesem Happy End am letzten Spieltag, da schießen die beiden noch ein Tor. Ich meine, zuckersüß gemacht. Nochmal, Kovac hat mit viel Galanz das ausgehalten. Ich kann mir aber vorstellen, der erste Gedanke, wenn du abends ins Bett gehst, ja, ist der bei Kovac: Bleibe ich hier noch? Bin ich noch gewollt? Und stehst am nächsten Morgen auf? Der erste Gedanke ist derselbe Gedanke. Und ich finde, das hat er großartig nach Hause gebracht. Große Anerkennung nochmal dafür. Und ja,
Aber der Daumen, um zurück zu diesem Bild zu kommen.
Nein. Aber vorhin in der Mixo nach dem Spiel, da war ja nicht die Messe, auch zwischen den Zeilen, kein Triumph angesehen. Sondern was sagt er? Ja. Ich bin nicht wichtig, der Verein ist wichtig. Wenn du dir als Club einen Trainer malen möchtest und schnitzen möchtest, sagst du,
genau das,
einen mit so einer Club-Loyalität, einen mit so viel, ich nehme mich zurück, das andere ist wichtiger. Da gibt's ganz, kenne ich in der Zeit, seit ich das beobachte, ganz wenige. Valdano in Madrid war so einer, der sagte, nicht Zidane ist wichtig, nicht ich bin wichtig, Real Madrid wird immer wichtiger sein. Und er redet so und das redet er glaubhaft. Und wenn ich, nochmal eine kurze Anmerkung noch in dieser letzten Woche, wenn ich den Kollegen glauben darf, ist Arjen Robben, der ja ein wunderbarer Kerl ist, und gestern hast du gesehen, ein Ball kommt nicht an in den letzten Minuten, du führst 3-0, da dreht er fast durch. So ist er, so war der. Der soll, sage ich mal, in der Woche zu hoch gegangen sein, zum
Rummenigge
und sagen, ich bestehe darauf, dass ich spiele.
Ja.
Darauf hat zumindest, Gott sei Dank, wenn das stimmt, Rummenigge nicht gesagt, okay, pass auf, ich überlege mir das, sondern hat gesagt, was er sagen muss, sei so gut, schleich dich bitte, der Trainer stellt die Mannschaft auf. Aber da siehst du, welche Gemengelage die ganze Saison über war. Das sind keine bösen Kerle, Robben und Ribéry, aber sie sind so, wie sie sind. Das hat sie stark gemacht, das hat sie stark für den Club gemacht. Aber in dieser Saison war das eine Riesennummer, an der sich Nico abarbeiten durfte, unter anderem.
Es gab gestern eine ganz symptomatische Szene für ein grundlegendes Problem am FC Bayern. Niko Kovac war auf der Pressekonferenz und betonte 2-3 Mal, dass er nach links guckt, um zu beobachten, ob Spieler reinkommen, die ihn mit Bier oder was auch immer übergießen. Wir erinnern uns ein Jahr zurück, die Eintracht Frankfurt Spieler haben das Ding zelebriert in Berlin. Niko Kovac war klatschnass. Und er betonte das gestern 2-3 Mal und es kam niemand. Er guckte nach links.
Meinst du, er hat gewartet?
Er guckte links zur Tür, beantwortete die Fragen, aber es kam kein Spieler rein. Was ich damit sagen möchte ist, die Bosse wissen auch, das Verhältnis zwischen Kovac und der Mannschaft ist meiner Meinung nach mehr Zweckbeziehung als echte Liebe. Das sieht man in den Bildern. Es ist einfach so, auch das bestätigen Spieler, man akzeptiert sich, man respektiert sich, aber man stirbt nicht füreinander, wie man es vielleicht von Dortmund und
Klopp kennt. Aber muss man das unbedingt?
Muss man nicht, aber es ist ja die sagt Frage, ganz ne? viel aus also über das Innenleben in der Mannschaft. Und die Bosse spüren das, sie wissen das. Und das ist die Frage, ob du das hinterher vielleicht nicht brauchst, um ganz oben anzuklopfen, weil es dann vielleicht gegen Liverpool nicht recht, weil da stand keine Mannschaft gerade im Rückspiel auf dem Feld, die für den Trainer alles reingehauen hat.
Ja, aber das Spiel haben wir oft genug besprochen, das machen wir jetzt nicht mehr. Ne? Also zumindest hat er zu den Fans eine gute Beziehung. Schauen Sie mal die Bilder nach dem Spiel gestern auch. Darüber reden wir natürlich gleich. Die Allianz, Niko Kovac und die Bayern-Fans.
Wirklich tolle Unterstützung für die Mannschaft in der ganzen Saison. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen.
Megafon, sprechen wir gleich alles über ihn und wie es weitergeht nach einer kurzen Pause. Hi von Adel und Band. Wir sind zurück live im Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. Beim Check 24 Doppelpass. Also, die Bayern holen nach der Meisterschaft auch den Pokal und Laura hat ein paar Feierbilder hoffentlich, ne? Oder Feierbiester. Mal gucken, was du hast.
Die sind definitiv auch dabei, Thomas. Allerdings, es gibt auch richtig schöne Geschichten rund um dieses Pokalfinale. Zum Beispiel, viele sagt ihm wahrscheinlich, die Stadion an der Schleißheimer Straße, eine Fußballkneipe, wo es richtig abgeht, wenn der FC Bayern eben richtig loslegt. Und da ist plötzlich eine Frau ganz aufgeregt erschienen, hat gesagt, it's my son, also es ist mein Sohn, ist mein Sohn. Und es war tatsächlich Frau Coman, also die Mama von Kingsley Coman. Hat man dann relativ schnell gemerkt, dass sie eben nicht irgendwie ihr Kind in der Kneipe sucht. Und dann hat sie noch einen extra Platz bekommen, obwohl es eben rappelsvoll war. Ja, gab auch ordentlich Trinkgeld. Ein helles hat sie bestellt und 46,10 € Trinkgeld obendrauf gelegt. Also wahrscheinlich hat sie sich auch gefreut über das Türchen. Und da hat sie gedacht, ach komm, lege ich mal einen 50er auf den Tisch. Also das ist die eine Geschichte. Und dann haben wir natürlich eben auch noch die Feierbilder des FC Bayern. Wie sollte es anders sein? In der Kabine ging es nämlich richtig ab und das können wir uns mal anschauen. Man hört nichts. Ist aber nicht schlimm, dann verrate ich es Ihnen einfach. Es ist nämlich...
Good to go.
Komm, zieh sie raus. Oh, da ist das Ding erholt. Jetzt gib mir ein bisschen. Komm her. Also.
also die Siegergurke sozusagen. Ich weiß nicht genau, was es mit dieser Gurke auf sich hat, aber aus der Gurke vielleicht von Beginn der Saison ist ein Pokal geworden. Ich weiß nicht, was so genau. Aber es schmeckt auf jeden Fall dem FC Bayern richtig gut, dieser Pokalsieg. Das können wir schon mal so festhalten. Und der Bankett war natürlich dann auch noch angesagt, das Traditionelle. Und da wurde dann auch eigentlich sehr gediegen gefeiert. Also wenn wir uns dann letztes Jahr erinnern an die Frankfurt-Bilder, da ging es richtig rund. Ich weiß nicht, wie es danach so weiterging, aber Meisterfeier heute auch noch angesagt. 14:30 Uhr, da sind wir dann auch mit dabei, eben beim Pokalfieber. Also es lohnt sich, dran zu bleiben heute an diesem Sonntag.
Das war erst, Laura, das war erst der Anfang des Abends. Also von daher würde ich da... Was hat er gesagt? Von Gurke zu Gurke? Oder was hat er?
Wir wissen jetzt auf jeden Fall, was die Spieler gemacht haben, als Niko Kovac auf die Weißbierdusche gewartet hat. Sie haben Gurke gegessen. Die Zeiten ändern sich.
Gibt es in Berlin nichts anderes? Du warst doch da.
Es gab ganz, ganz tolles Essen auf dem Bankett. Aber die Essiggurke hat es
gut, wir wollen nicht über reden. Wir wollen natürlich
Trainer weiter. Ich glaube, es ist ein Kulturwechsel. Ich kann auch ohne diese Bierduschen leben, ehrlich gesagt. Und gestern haben die nach dem Finale bis zum Schluss nicht gespielt. Queen und nicht Tina Turner, Simply the Best. Einmal, das erste Finale, glaube ich, in gefühlt 50 Jahren, wo nicht diese Musiksoße drüber geht, sondern man hat anständig gefeiert. Ich kann damit gut
leben. Und Helene Fischer war auch nicht da. Was du alles erlebt hast,
das ist ja Wahnsinn. Ja.
Ein Fußballspiel, ein richtig gutes. Niko Kovac, für uns der Gewinner. Wir zeigen noch mal, was er nach dem Spiel mit den Fans veranstaltet hat.
Als erstes möchte ich mich bei euch allen bedanken für die wirklich tolle Unterstützung für die Mannschaft in der ganzen Saison. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen und vor allen Dingen für die tolle Unterstützung im letzten Spiel. Und natürlich jetzt, herzlichen Dank. Ich kann euch gar nicht sagen, wie stolz ich auf euch bin. Danke.
Reinhard, was sagt uns diese Szene?
Ja, dass er gespürt entdeckt hat, dass er von den Fans genommen wird, geliebt wird, anerkannt wird. Und das ist der Prozess der letzten Wochen. Und das ist jetzt auch eine Macht, wo Karl-Heinz Rummenigge irgendwie schleunigst hingucken sollte, dass also hier Niko Kovac an Bedeutung gewonnen hat. Und ich hatte letzte Woche so einen Gedanken, so einen fixen Gedanken. Was würden die Bayern eigentlich machen, Hoeneß und Rummenigge, wenn kommenden Dienstag, stellen wir uns mal vor, Niko Kovac ruft eine Pressekonferenz an und sagt, danke, ich habe meinen Job erfüllt, Meisterschaft, Pokal, ich gehe, ich habe einen neuen Trainerjob, sagen wir mal Manchester United. Wird nicht so sein, aber dann würde ich gerne mal das Gesicht von Karl Rummenigge sehen.
Würden wir alle gerne.
Wir haben uns auch in der Pause kurz dazu ausgetauscht. Als Bayern-Forscher, was willst du jetzt noch machen? Willst du einen neuen Trainer reinholen und hoffen, dass er eine perfekte Saison spielt?
Perfekte heißt, alle drei Titel holen dann.
Alle drei Titel holen, keine Tiefphase haben, wo dann alles wieder in Frage gestellt wird und dann wieder quasi das Rad neu drehen. Oder nimmst du einen Trainer, der sich bestätigt hat, der gezeigt hat, dass er lernen kann, der jetzt auch Respekt gewonnen hat bei der Mannschaft, sicherlich bei den Fans auch über das Jahr hinaus und jetzt auch mal eine Ära wieder aufbauen. Das geht nicht von jetzt auf gleich, aber ich glaube, dass hiermit der erste Schritt erstmal getan wurde und jetzt wieder von null auf neu zu beginnen, ist meiner Meinung nach nicht der richtige Schritt.
Also wenn wir sagen, Karl-Heinz Rummenigge, Alex, steht nicht hinterm Trainer, ist er denn der Verlierer? Und wenn wir sagen, Niko Kovac ist der Gewinner?
Wenn man die Bilder sieht, schon. Ich glaube, es ist ganz wichtig, eine Sache noch dazu zu sagen. Er hat sich da eben nicht aufgedrängt, sondern er ist erstmal, wir haben es ja vorhin gehabt, zu den Leipzigern gegangen und hat da gestanden. Und dann gab es Sprechchöre, die halt Niko Kovac gefordert haben. Und dann ist er zu den Bayern-Fans gegangen und hat eben dieses Megafon genommen. Also man kann sowas heutzutage natürlich taktisch angehen und sagen, so, und jetzt stürze ich mich in die Fanschar und werde da zum Liebling, weil wir gerade den DFB-Pokal geholt haben. Das hat er so nicht gemacht. Und trotzdem ist die Entwicklung natürlich interessant, dass die Fans ganz, ganz offensichtlich Fan von Niko Kovac sind. Und Karl-Heinz Rummenigge entsprechend ein Problem hätte, sollte ja andere Pläne haben, was den Trainerposten angeht.
Das hat ihn auch selbst letzte Woche überrascht. Das hat man ihm angemerkt. Als die Niko Kovac-Sprechchöre kamen, gab es sehr, sehr viele offene Münder in diesem Stadion. Weil das war nicht zu erwarten. Es war nicht zu erwarten. Die Fans haben sich auf die Seite des Trainers gestellt und entgegen der Seite des Vorstands. Ich weiß gar nicht, wann es das bei den Bayern mal gegeben hat.
Und das ist ja auch geschrieben worden. Das heißt, das war bekannt. Und wenn er gestern, was ein verständlicher Impuls gewesen wäre, gesagt hätte, Schlusspfiff und dann ab zu den Fans und wenn ihr bitte mal schauen wolltet, dass die meine, und ich bin einer von denen, auch da bleibt er weg. Auch das interpretiere ich als Demut, als Loyalität zum Club. Nicht sagen, Herr Rummenigge, machen wir es mal banal, Herr Rummenigge, wenn Sie mal schauen wollten, das Bad in der Menge gehört mir, nicht Ihnen. Macht er nicht. Nochmal, ich ziehe meinen Hut, das ist für so einen jungen Kerl eine Menge Holz, die der ertragen musste. Und das, was er da anbietet, ist aller Ehren wert.
Friedhelm, du kannst auch gut mit den Fans, ne?
Ja, aber die Fans, die haben schon ein gutes Gespür. Ein gutes Gespür, auch, ja. Wie ein Trainer arbeitet, wirklich unter schweren Bedingungen. Und wir haben es ja gerade gesagt, letzte Woche vor dem Spiel gegen Frankfurt gab es schon Ovationen für Niko Kovac, die er sich redlich verdient hat. Und gestern in Berlin haben sie ihn ja im Grunde hingeschoben zu den Fans. Und dass er das dann macht, das ist ja völlig normal. Aber er hat auch dort wieder bescheidene Worte gefunden, hat den Verein, die Mannschaft in den Vordergrund gestellt. Und das spürt der Fan. Das spürt der Fan. Und deswegen ist all das, was wir jetzt hier seit einer halben Stunde über Nico letztendlich sagen, 100% berechtigt.
Wie erarbeitet man sich sowas? Wie erarbeitet man sich den Respekt der Fans?
Ja, indem man authentisch das beschreiben? Ist, ja. Indem man authentisch ist und vor allen Dingen auch bleibt, auch in schwierigen Situationen, dass man nicht in Panik verfällt, dass man weiter seinen Weg geht, dass man die ein oder andere Korrektur vornimmt, die man vielleicht mit den Bossen auch mal besprochen hat oder mit der Mannschaft besprochen hat. Das ein oder andere kam, so wie ich gehört habe, auch aus der Mannschaft. Vielleicht mal umzustellen auf 4-2-3-1, etwas defensiver zu agieren, defensiv besser zu stehen. Denn die Qualität nach vorne, die hat der FC Bayern ja immer gehabt. Und auch unter Jupp Heynckes ist ein 4-2-3-1 teilweise gespielt worden. Mhm. Ja, man ist souverän deutscher Meister geworden. Und jetzt hat man auch wieder sehr, sehr viele Punkte geholt. Und wir alle können doch froh sein, dass auch Borussia Dortmund so eine tolle Saison gespielt hat. Dass die
und Fortuna Düsseldorf auch.
Ja, aber jetzt sind wir bei Dortmund. Und dass die Dortmunder die Bayern so herausgefordert haben. Ja. Das ist auch toll. Dass Bayern nicht jedes Jahr mit 25, 15 oder 20 Punkten Vorsprung Meister wird. Ist doch fantastisch.
Mhm. Absolut. Marcella kommentiert, Florian war auch da. Also Leipzig war ja nicht schlecht am Anfang, im Gegenteil. Ne? Also, neben. Riesenchance, ne?
Ja, Riesenchance, super gehalten. Natürlich kann man den noch ein bisschen nach links oder rechts schieben,
Standard.
Aber ist super gemacht, also von beiden.
Wenn der aber reingeht, dann sitzen wir hier und sagen, nun ja, oder vielleicht gestern schon, weil dann kann das Spiel auch, natürlich, hallo, oh ja. Gott, kann das Spiel auch anders ausgehen, wenn der mal reingeht. Guck mal, was Neuer macht. Neuer geht raus, dann geht er wieder zurück. Nicht gut, sieht er überhaupt nicht gut aus. Und dann hält er mit einer Parade, das geht gar nicht.
Hättest du ihn spielen lassen?
Ich wurde nie gefragt, zum Glück, und das soll auch so bleiben.
Ja, doch, jetzt wurdest du gerade gefragt.
Auf, natürlich haben wir doch bei Löw auch während der WM gesagt, der war die ganze Zeit verletzt, hat nicht gespielt und wird als Nummer 1 erklärt. Da gehst du Risiko. Natürlich gehst du Risiko. Jetzt hast du auch noch Sven Ulreich, das ist auch so ein Diener des Clubs, der macht daraus nichts, sondern der sagt, ich spiele, wenn alles ich muss, gut. Aber ansonsten spielt hier Manuel. Nur wenn das schief geht, kommen alle um die Ecke und sagen, Nico, vercoacht, Fehler.
Also Marcel, grundsätzlich gebe ich dir recht, was die Weltmeisterschaft anbelangt. Da war er ja wirklich monatelang verletzt. Aber jetzt ist er nur 4 oder 5 Wochen verletzt gewesen. Also da bist du als Torwart auch relativ schnell wieder, hast du deinen Rhythmus, du hast was trainiert. Klar, wenn es schief geht, dann
er geht raus, er geht zurück.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, sehr, sehr gering gewesen, dass das schief geht. Er hat ja nicht nur diesen Ball fantastisch gehalten. Natürlich kann er auch raus, klar.
Guck mal,
das hat er nicht gemacht, aber der Reflex, den er dann an den Tag gelegt hat, der war natürlich sensationell, den Ball dann noch an die Latte zu lenken.
Absolut.
Und er hat ja dann auch in der, ich glaube, das war kurz vor der Halbzeit
gegen Kreuzberg.
Machen wir noch gleich.
Machen wir gleich,
okay. Er hat noch,
ja, okay.
Also du hättest ihn auch eingesetzt.
Ich hätte ihn eingesetzt. Ich hätte ihn eingesetzt als Trainer, 100%.
Ja. Ja. Ich hatte aber komischerweise gestern so natürlich auch diesen Erinnerungsflash in Sachen Weltmeisterschaft, aber ich finde, was Neuer in dieser Konzentration, in dieser Fokussiertheit, die ja gestern bei ihm wieder zu sehen war, gezeigt hat, war eine Bestätigung, dass er irgendwie im anderen Zustand ist körperlich. Er wird viel schlanker als bei der WM, also viel fitter, steht da viel mehr im Saft, und das war ein Reflex, den siehst du sonst eigentlich nur in der Handball-Bundesliga, also dass er, was er da geleistet hat. Und es ist nicht überliefert, dass er bei Karl-Heinz Rummenigge im Büro war und gesagt hat, ich will spielen.
Ja, warte mal, das hat ja letztes Mal auch ein paar Tage gedauert. Das kann ja noch kommen.
Aber das hat ja noch einen Unterton, das hat ja den Ter Stegen-Unterton. Ne? Das gab nach der zweiten Parade gegen Forsberg, gab es eine Großeinstellung, vielleicht finden wir ihn ja, so einen Kollegen mal gucken.
Ja.
Dann steht er, glaube ich, mit Hummels so für einen Moment da, wie ein Denkmal. Also das ist so. Alle Diskussionen, denke ich, sind hiermit erledigt. Nummer eins.
Boah, was du alles beobachtest.
Guck dir die Szene mal an.
Warte mal, hier, das ist diese Szene, glaube ich, die... Ist es die Marcel, die du meinst?
Ja. Forsberg legt sich den Ball ein bisschen weit vor, leider.
Ja.
Und dann was kommt er und macht. Und jetzt, warte mal, hoffentlich ist das die, kommt jetzt die Szene. Pass auf.
Ja, wir haben ja noch mal... Ja, mal Slow-Mos,
super so gespielt, heißt. Aber da siehst du auch, warum Leipzig unter anderem das Spiel verloren hat.
Super gespielt, aber es war auch ein Stellungsfehler hier von... Da hast du kurz die Faust schon gesehen.
Hummels das Abseits auf.
Man muss auch eins sagen, die Entwicklung...
Den hält er super, kommt auch. Also da gibt's... Macht sich schön breit.
Super, warte.
Ja.
Aber du siehst auch das Kopfkino von Forsberg.
Lauf du mal alleine mit dem Ball aufs Tor zu und auf Neuer. Das ist nicht so einfach.
Du siehst all die Gedanken in diesen wenigen Schritten.
Aber die Entwicklung der Bayern hängt mit Manuel Neuer zusammen. Wir hatten Anfang der Saison viele Diskussionen darüber. Neuer hält keinen Unhaltbaren mehr. Neuer hat am Anfang gewackelt, am Fuß, auf der Linie, hat Fehler gemacht, die wir nicht gesehen haben.
Guck. Guck mal, wie die Gesichter...
Wir haben doch alles. Man, dauert nur ein bisschen. Ja.
Und die hält er jetzt
wieder. Das gehört dazu, Marcel, oder?
Die hält er jetzt wieder. Man muss auch sagen, letzte Länderspielpause, es gab sehr, sehr viele Medienberichte pro Ter Stegen. Okay. Es gab eine Riesendiskussion. Manuel Neuer stand mit dem Rücken zur Wand. Ich erinnere mich wirklich gut, weil es war ein Dauerthema. Der Typ ist so in sich gekehrt und das hat den gepusht. Also ich glaube, dass er sich auch deshalb entwickelt hat, weil Ter Stegen sich so gut entwickelt hat.
Wir gehen gleich nochmal zurück zu der ersten Szene. Da gab es eben noch einige Diskussionen, vor allen Dingen auch nach dem Spiel, nach einem Spot machen wir das. Mhm. So, also, schauen wir nochmal auf diese Großchance aus der 11. Minute. Von Josef Paulsen. Und vor allen Dingen danach. Hier, Lewandowski. Ist immer schlecht, wenn ein Stürmer hinten ist. Ne? Im eigenen 16er. Und als Abwehrspieler kriegt man immer die Krise.
Ja, er hat einen Grund, wieso er Stürmer ist. Ne? Ja, es ist eine sehr unangenehme Situation.
Ja, genau. Also wir haben viele Einstellungen. Also,
ja.
Aber sag erst mal bitte.
Also erstmal sieht man schon an seinem linken und rechten Arm, dass er versucht zu ziehen, wie viel Druck er dahinter hat. Ob er nur den hier oder wirklich auch den hier macht.
Das ist hast schon ganz schön viel Druck, wenn du das so machst bei mir.
Ja. Und da ist die feine Linie zwischen Elfmeter oder nicht. Also ich glaube, wenn er Elfmeter pfeift, ist das in Ordnung.
Hier, reißt er.
Ja, man sieht, der Kollege will ja auch mit dem rechten Fuß jetzt hauen, aber kann gar nicht, weil er nach unten gedrückt wird und damit gar nicht die Möglichkeit hat, das Tor zu schießen. Also man kann ihn geben, ja.
Bitte?
Ich meine, ihr beiden wart Abwehrspieler. Ihr habt solche Situationen wahrscheinlich zu hundertfach im Strafraum schon gehabt. Und ihr habt mit Sicherheit auch immer die Hand mal an der Schulter gehabt und habt die mal
Ja, aber das hat keiner
gehabt.
Gesehen
bei uns. Ja, doch, das hat man auch bei euch gesehen, ja. Also das ist jetzt für mich selber völlig normal. Und deswegen brauchen wir da keinen Elfmeter zu geben.
Und es ist jetzt auch nicht so, dass er ihn hundertprozentig über die Linie gedrückt hätte. Es wäre, ich glaube, Süle ist dabei, ne? Also es wäre jetzt immer noch schwer geworden. Das war definitiv an der Grenze.
Aber die Entfernung zum Tor ist nicht mehr so weit. Ne? Das hätte man ihm schon zutrauen können.
Eine große Chance und natürlich auch eine ganz kritische Situation. Aber ich glaube, es ist jetzt schwer, da dem Schiedsrichter groben Fehler vorzuwerfen. Ja. Ich finde es auf eine Art, ich bin kein Bayern-Fan, aber ich finde es irgendwie ganz gut, weil das hätte diese Wahnsinnsparade von Neuer so ein bisschen kleiner gemacht. Also wenn danach ein Elfmeter gepfiffen wird. Das machen, weiß nicht, maximal drei Tore auf der Welt. Ja gut, dann wäre es noch schöner gewesen. Aber
es geht schon noch dramatischer, wenn du willst. Ich finde, Marcel...
Ich bin eher bei Friedhelm. Also sie zahlen alle da drin. Das ist wirklich die Frage, ist es jetzt das eine bisschen Mühe mehr oder nicht?
Ja, okay.
Ich hatte den Eindruck, aus dem Gebusel.
Aber ich sag mal, es wurden schon Elfmeter für deutlich weniger gegeben. Also für dieses kleine
Einer von denen, wirklich, aber 100 Mal schon gesagt, stimmt aber. Wenn er ihn gibt, ist okay.
Aber logischerweise waren die Leipziger nicht besonders
deswegen
erbaut.
Haben
ja. Kevin Campbell war überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung des Schiedsrichters gestern.
Nicht gut, muss ich einfach sagen. Ich will auch nicht zu viel sagen, aber für mich war es keine gute Leistung. finde, hat das Spiel nicht im Griff gehabt und ja, habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört, dass es wohl ein klarer Elfmeter war auch in der ersten Halbzeit. Und ja, ansonsten auch Kleinigkeiten, das war kein gutes Spiel, aber das passiert und das ist jetzt keine Ausrede oder sonst irgendwas, aber ist meine persönliche Meinung.
Widerspruch. Ich habe nach dem Spiel gesagt, das war ein prima Leiter eines sehr intensiven Spiels, in dem überhaupt nicht, es gibt ja so Phasen im Spiel, wo der Schiedsrichter sich auch auf den Stuhl setzen und sagen, ihr wollt halt nicht, dann macht halt nichts jetzt mal. Das ging rauf und runter und rauf und runter. Die sind in die Zweikämpfe auch reingegangen, da war auch mal der Fuß drüber, das hat er immer richtig erkannt, hat daraus nicht mehr gemacht als notwendig. Also ich fand, das war eine prima Schiedsrichterleistung. Ja. Und die Leipziger sollen sich ihre drei Chancen angucken, die sie hatten. Du das spielst war der gegen Fuß, Bayern München, ja. Du spielst im Finale. Mehr als drei von der Qualität kriegst du nicht. Das kann nicht sein. Und wenn du die nicht machst, kann es sein, dass du nicht hoch gewinnst.
Also da sprach wohl ein Stück weit die Enttäuschung. Natürlich. Das hat man ja gesehen, geschenkt. Das hat man am Gesichtsausdruck gesehen. Und die waren einfach enttäuscht, dass dieses Spiel eben auch 0-3 verloren gegangen ist. Und sie waren enttäuscht über die vergebenen Chancen. Also das sollte man nicht so hoch
bewerten. Für Kampel kein einfaches Spiel gestern. Und wenn ein Schiedsrichter so lange in so einem Spiel ohne gelbe Karte rauskommt, ist das ein qualitativer Hinweis. Ich finde das hervorragend gemacht.
Also er war aber nicht der Einzige, ne? Ralf Rangnick war natürlich auch ziemlich enttäuscht nach dem Spiel. Sagt ihr logischerweise, ne? Ja. Hör mal rein, PK.
Trotzdem ist es heute einfach deswegen so enttäuschend, weil wir dieses Spiel natürlich hätten nicht verlieren brauchen. Und schon gar nicht 3-0. Das Ergebnis ist natürlich, hat mit dem eigentlichen Spielverlauf nicht allzu viel zu tun. Wir waren die ersten 30 Minuten hier, finde ich, heute die klar dominierende Mannschaft. Wir haben es einfach nur versäumt, in der Phase in Führung zu gehen. Alle meine Videoanalysten haben ja eigentlich schon direkt in der Szene signalisiert, dass es einen klaren Elfmeter hätte für uns geben müssen nach dem Kopfball von Yusuf Paulsen an die Latte. Wurde nicht gegeben.
Alle meine Videoanalysten. Ich muss mal wissen, wie viele da oben sitzen.
Besser, sie machen es so.
Ich würde auch nicht, also das wäre trotzdem
eine andere Deutung der Szene würde ich Ihnen auch nicht empfehlen.
Aber du würdest nicht widersprechen, wenn wir sagen, dass Leipzig am Anfang
die ersten war, ne? 25 Minuten waren oder? Sie wie ein Riesen, wie ein 6 Meter großer Python und haben sie erwürgt. Ich habe fünfmal gesagt, dem Spiel, das nervt. Das muss doch nerven. Jeder Bayer, der den Ball annehmen wollte und irgendetwas machen damit, hatte zwei im Genick. Und
Marcel, wir belegen das, pass auf. Wahnsinn. Wir überlegen das mal, wie schwierig es wirklich war.
Das war Leipziger Fußball, so wie Rangnick ihn sich vorstellt.
Also
das
hier eine Balleroberung dann, ne? Neven?
So. Ja.
Und dann genau das kam Kimmich gerade noch so.
Ja, wenn Kimmich den nicht holt, geht es da auch schon dahin.
Und da Leipzig hatte ja mehrere Chancen dieses Kalibers oder beziehungsweise haben es immer wieder versucht, hinter die Linie zu kommen. Haben es auch ein paar Mal wunderbar geschafft, aber wie bereits auch gesagt, wenn man die Chancen nicht macht, dann kann man das Spiel auch einfach nicht gewinnen. Und die Chancen, die haben sie sich erarbeitet und haben das auch wirklich gut gemacht. Ich glaube, da kann man auch keinen Vorwurf an die Mannschaft oder an den Trainer machen, sondern vielleicht an die jeweilige Situation, wo die Spieler das einfach nicht verwandelt haben. Aber man hat viel Gas gegeben.
Hast du gerade irgendwie gesagt, dann kann man nicht gewinnen?
Ja, ich habe es auch gemerkt auf dem Weg dahin.
Wollte ich nochmal ausreden lassen. Aber was hast du jetzt da reingesteckt?
3 Euro.
1 Euro.
Ist ja Inflation. Mit Inflation, ja. Alles gut.
Komm, wir schauen.
Guck mal, da raste ich sofort mal aus. Kannst jetzt gleich noch was nachschieben.
Du hast nichts von deiner Aggressivität ab.
Nee, der weiß, was eine Bierdusche ist.
Ja, das muss man sagen. Wir gucken mal auf den Knackpunkt. Aus das 1-0, Alex. Mhm. Neven hat es eben am Anfang der Sendung schon analysiert.
Das ist übrigens, wenn wir es gerade andersrum bei Leipzig gesehen haben, das ist so, wie Bayern München Fußball spielen möchte. Ne? Also dieses breite Spiel und dann den Außenverteidiger mitnehmen. Und dann hast du heute in der Mitte den Weltklasse-Stürmer. Aber das macht im Endeffekt beschreiben die Szenen auch, was wir da gestern gesehen haben, nämlich ein fantastisches Fußballspiel, dass beide Mannschaften ihr Spiel durchbekommen
haben. Aber da außen, Friedhelm, da außen, was machen die Leipziger da?
Ja,
die das machen so sie nicht richtig, ne?
Nein. Er muss den Laufweg von Alaba mitmachen dort, der Abwehrspieler von Leipzig. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, der Kopfball ist einfach Weltklasse. Der Torwart muss den Weg des Balles erstmal mitmachen. Der kann nicht damit rechnen, dass er den dort in die kurze Ecke köpft. Er geht zur Mitte und er köpft ihn genau gegen die Laufrichtung. Also ein fantastisches Tor.
Allerdings. aber das ist auch eine Mathematikgeschichte, die selbst wir mitrechnen können. Also dieses, was zu dem Zeitpunkt hatten die Leipziger die Bayern im Würgegriff. Das geht nur, wenn du mit 5 Mann vorne drauf gehst. Es gab keine Chance, einen vernünftigen Ball rauszuspielen. Thiago war so zugedeckt, der hat nicht einen vernünftigen Ball gespielt in den ersten 25 Minuten. Hier, das war der erste sauber durchgespielte Angriff der Bayern, geht aus von Thiago, der plötzlich, weil die vorne draufgegangen waren und sie einmal überspielt wurden, konnte Thiago den ersten sauberen Ball spielen, dann kommt der nächste, dann spielen sie über links, Alaba macht das, was er immer zu machen hat. Guck mal, das passte alles. Und dann waren sie in der Mitte natürlich, hatten sie sich mal am Laufen. Das war das erste Mal. Insofern hat Rangnick recht, 25 Minuten, nicht halbe Stunde, 25 Minuten lang war es ein Leipziger Musterbeispiel, wie man eine Mannschaft
wie Bayern... Aber hat Leipzig überpaced dann am Anfang?
Natürlich kostet es Kraft, wie blöde, schon, wenn du rennst wie ein Kanickel. Das ist doch, das, natürlich waren die platt für einen Moment.
Ja, ja. Und dann, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich glaube, das ist eher dann eine psychologische Geschichte. Klar, sie hätten das Ding bestenfalls 60 Minuten so durchhalten können. Wenn du gesehen hast, wie Sabitzer auf die Leute losgerannt ist, wie ein Wahnsinniger, alles zugedeckt hat. Und dann kriegst du dann noch 29 Minuten. Du hast Bayern wirklich im Sack, kriegst du diesen Gegentreffer. Das macht dich erstmal platt. Ich meine, man muss bei all der Vorbereitung den möglichen Fehler auf der linken Seite auch sehen. Was Lewandowski da artistisch macht, dieses Tor, ist herausragend. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, aber Mutter ist, glaube ich, Kunstturnerin von Lewandowski. Ich meine, wie er sich da zurückschraubt und von Orban löst, also ist einfach
musst du, große bin ich voll bei dir.
Ganz
aber wir normal hast du nach der Szene so Rücken sofort, das ist ganz klar. Das zweite Tor war übrigens auch nicht schlecht, der Bayern. Das gucken wir uns gleich dann nochmal ganz
schlecht.
Genüsslich. Und
alle Ort. Drei Tore
waren. Dafür gehe ich zum Fußball für das 30
Jahre. Wunderbar, dann kannst du das gleich nochmal bitte alles detailliert beschreiben. Vorher gibt es 100.000 Euro zu gewinnen, wir sind gleich wieder da. Viel Glück. Von Arlo und Wendt, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Check 24 Doppelpass. Wir sind immer noch beim Pokalspiel. Lange stand es nur 1-0 für die Bayern. Leipzig hatte eben auch Chancen. Wir schauen auf eine von Timo Werner. Neben da auch wieder, ne? Wenn es schnell ging.
Das gleiche Spiel. Also Leipzig ist eine Top-Mannschaft und die machen das gut. Und hier sieht man aber auch, dass Bayern einfach Bayern ist und die sind dann auch mit 5, 6, 7 Spielern im Kasten. Und es war auch nicht die einzige Situation, wo man sieht, die Bayern, die wollen nicht irgendwie mit 90% gewinnen, sondern die müssen hier ihre 100% abrufen und auch manchmal mit 7 oder 8 Mann im 16er verteidigen. Und das haben sie getan.
Man hat auch gestern ein Problem gesehen von Mannschaften, die diesen extremen Pressing-Fußball spielen. Es war wirklich beeindruckend, die ersten 30 Minuten. Sie haben es zu keiner Zeit danach geschafft, das Spiel zu regulieren. Man hätte nämlich durchaus mal auch auf den Ball treten können. Ralf Rangnick hat das mehrfach betont, das ist nun mal nicht Teil ihrer DNA, aber die Bayern haben das eiskalt ausgenutzt. Auch ein Problem, das Hoffenheim hatte unter Julian Nagelsmann. Jetzt kommt nächstes Jahr Pressingmaschine Nagelsmann zu Pressingmaschine Rangnick.
Dann ja, das eine dann Gegenpressing wieder, oder?
Eigentlich Phrasenschwein, oder? Also das war ein guter Spruch. Ja.
Oder Doppelpressing, ne?
Vom Zugucken kriegst du manchmal... Du hast wirklich, du merkst, wie du anders atmest. Also, denkst du mit, irgendjemand muss wirklich jetzt mal einfach nur auf den Ball treten. Aber das kannst du mit einer jungen Mannschaft machen. Die macht das mit. Nur wenn der Gegner so viel individuelle Klasse hat und das knackt, dann...
Es oder den Ball mal richtig treffen. Wollen wir mal gucken.
Die kommen natürlich aus einer großartigen Rückrunde, wo das immer funktioniert hat, dieses Spiel. Es gibt da keinen zweiten Plan bei Leipzig. Dann
guck mal, 2-0.
Ja. Ach, ich liebe das Tor, was jetzt kommt.
Ja?
Ja, weil es einfach toll gemacht ist.
Das alle Ralf Rangnick auch mögen, wenn er seinen Abwehrspieler da
anbietet. Doch, die Videoanalysten bei Ralf Rangnick werden sagen, tolles Tor.
Hoffe ich.
Mit einer Bewegung lässt er die ganze Abwehr stehen.
Ich hoffe, dass jeder, der mit Fußball zu tun hat, sagt, das ist ein unfassbar schönes Tor. Wenn nicht, gehe ich nach Hause. Denn dafür gehe ich seit 30 Jahren, 40, 50 Hier, Jahren
zum Fußball. Eine Bewegung.
Den jungen Menschen mitteilen, du hast 2 Füße, benutze sie. Guck dir das an, wie der den Ball, wie mit einem Löffel holt er den runter, legt ihn sich hin und macht mit ihm.
Unfassbar. Es fängt allerdings schon vorher an.
Unfassbar. Ich habe gestern gesagt, Ich mag das Tor nicht analysieren. Ich mag auch nicht sagen, dass der nicht so entspannt flanken darf und keinen Zugriff
hat. Eine Flanke war es ja nicht in dem Sinne. Das war auch ein kleiner Querschläger. Ich
einfach ein bisschen nur sagen, ja, aber der Ball war ja im Grunde der erste, der gespielt wurde.
Dankeschön.
Das war ja im Grunde ein Fehlpass. Und der Ball kommt dann vom Fuß eines Abwehrspielers, kommt der zu Coman. Und der macht das natürlich sensationell. Da brauchen wir, also das ist schon sehr, sehr gut. Und Lewandowski blockt da auch noch gekonnt den Abwehrspieler so ein bisschen zur Seite. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja, gemacht. Bitte.
Ja, er blockt ihn ja so ein bisschen zur Seite. Aber das soll das klasse Tor überhaupt nicht schmälern. Es war ein super Tor.
Ich finde, es fängt schon vorher an. Vielleicht sieht man das nochmal. Auftaktbewegung, Thiago. Es gibt keinen Spieler in der Liga, der diese Bewegung drauf hat. Täuscht an, er will rausgehen, zieht aber nach innen, zieht zwei Gegenspieler weg. Der ganze Raum ist offen. Vielleicht sieht man das jetzt nochmal.
Da, komm.
Jetzt vielleicht, jetzt täuscht er nach links an, zieht nach rechts. Das hat er ganz, ganz oft im Spiel drin. Und damit hat er viel Raum geöffnet.
So, das ist der Fehlpass, den Friedem angeschaut, aber dann wunderbar. So. Marcel, noch was anderes. Mats Hummels, wie hat er dir gefallen?
Super.
Ja?
Ja.
Wir haben eine schöne Szene, komm.
Jogi Löw saß auf der Tribüne, das wusste man.
Der hat sich umgedreht, glaube ich. Ne? Vor Freude.
Glaube.
Hier das Solo. Zack. Zack.
Das hat du hast vorhin im Vorgespräch so gesagt, das hat Beckenbauer.
Ja, ich fand, er mich irgendwie an alte Kaiserzeiten erinnert. Dieser aufrechte, ich schreite durchs Mittelfeld und schließe ab.
Ja, aber da hat man auch schon ein Stück weit gesehen, dass die müde geworden sind, die Leipziger, dass sie nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gekommen sind, dass sie sich in der ersten Halbzeit wirklich wahnsinnig verausgabt haben. Und das hat es Mats ein bisschen leichter gemacht. Das war wunderbar gemacht, gut ausgespielt. Wie du hast gerade gesagt, wie früher der Franz. Ja, wenn der Ball noch reingeht, dann ist es natürlich.
Aber beim Franz sind doch alle freiwillig aus dem Weg gegangen früher.
Nee, die waren in dem Fall, eben hatten sie auch keine Kraft mehr in dem Fall. Also das war schon. Das hat damit schon zu tun.
Wir haben doch öfter mal gesagt im Laufe der Saison, deutscher Fußball, europäisch, die Konkurrenz geht weg. Gestern, das war deutscher Fußball, fand ich vom Feinsten. Und wenn ein alter Sack wie Hummels so gut Fußball spielt und dann nicht mehr gut genug ist für die deutsche Nationalmannschaft, muss es uns sehr gut gehen. Sehr gut.
Und was heißt das denn, wenn der Bundestrainer sagt, ich würde es wieder so machen?
Respekt, ich wünsche dir alles Gute.
Situation, die Mats hatte im Offensiven, defensiv war
es nicht super
stabil. Er hatte auch den wunderbaren Ball hinter die Linie, ich glaube für Konan, das auch super war. Also er hat da auch nochmal bewiesen, dass er einfach herausragend ist und auf Weltklasse-Niveau weiterspielt.
Du meinst, wo auch geklärt wird? Wir haben die Szene natürlich. Ja. Ne? Also kannst du da mal. Du hast ja auch mit ihm zusammengespielt, oder?
Ein paar Jahre, ja. Ja. Auch ganz erfolgreich. Und er war auch damals schon. Er ist Weltklasse. Also er ist wirklich für mich auch, seitdem wir zusammenspielen, der beste Innenverteidiger in Deutschland und hat auch gestern das auch nochmal bewiesen.
Kannst du es denn verstehen, dass er, warum er nicht mehr nominiert wird dann?
Das kann ich nicht. Ich kann verstehen, ne? Dass der Jürgen dann nochmal sagt, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Aber ich glaube, wenn er...
Das ist okay jetzt wahrscheinlich.
Aber muss er wahrscheinlich auch machen, weil wenn er jetzt wieder zurückrudert, ist es ein bisschen schwierig.
Wenn wir besser
aber Fakt
haben,
ist, macht es Weltklasse-Verteidiger.
Umso besser.
Es ist, glaube ich, die Entscheidung in ihrer Absolutheit, die Jogi Löw da getroffen hat, die er da getroffen hat, die ihn jetzt natürlich einholt. Das ist klar. Stell dir mal vor, Müller spielt in der nächsten Saison eine Riesensaison plötzlich. Aus dem Nichts, und du sagst, was, den musst du doch bringen. Also dieses Absolute in der Entscheidung, das ist das, was ihn verfängt letztendlich.
Zukunft, Mats Hummels übrigens nicht gesichert. Mats Hummels ist ein Spieler, der sehr,
sehr reflektiert. Was heißt das, sehr, gesichert? Was meinst du?
Ja, weil Mats Hummels sich natürlich auch darüber Gedanken macht, wer ist nächstes Jahr Trainer? Ach so. Und vor allen Dingen, was ist meine Rolle? Denn Mats Hummels ist ein Spieler, der akzeptiert nicht, wenn nächstes Jahr zwei Innenverteidiger kommen mit Hernandez und Pavard, die gesetzt sind. Also ich bin sehr gespannt, wenn dieser Fall eintrifft, denn es gab die Situation, Süle war dieses Jahr gesetzt in der Rückrunde, das hat ihm mächtig gestunken. Und Mats Hummels wird sich bei Bayern definitiv nicht auf die Bank setzen nächstes Jahr. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wann die Bosse da reagieren, denn es hat noch kein Gespräch mit ihm gegeben. Er wird es einfordern jetzt nach der Saison. Und also ich bin gespannt.
Was die Bosse aber wahrgenommen haben müssen, ist, dass Mats Hummels nicht nur gestern Weltklasse gespielt hat, sondern mehrfach Weltklasse gespielt hat in dieser Saison. Das eben in wichtigen Spielen. Liverpool Hinspiel, weiß ich noch, hatte ich eigentlich Sorgen, weil das gegen die schnellen Stürmer von Liverpool ging und das ist jetzt nicht seine absolute Stärke. Das hat er unglaublich gut gespielt, auch wenn es am Ende nicht gut ausgegangen ist im Rückspiel. Aber die Bayern-Bosse müssen eben wissen, was sie in so wichtigen Spielen an ihm haben. Der Jonas, sein Bruder, ist er bei uns bei DAZN mit Kommentator, Experte. Und ja, ich habe ihn vor einer Weile mal gefragt, was ist eigentlich der konkrete Unterschied bei euch beiden? Denn Jonas kann auch eigentlich richtig gut kicken, hat das ja auch lange gemacht. Der ist dann mit den Knien leider nicht so vorangekommen. Aber ich habe gesagt, abgesehen von deiner Verletzungsanfälligkeit, was unterscheidet euch denn? Mhm. Und er sagt, Mats, und da kann Neven sicherlich noch viel zu sagen, hat eine unglaubliche Wettbewerbskonzentration. Wenn es darauf ankommt, das ist was, das kannst du nicht lernen, dann hat er eine wahnsinnige Fokussierung. Und dieses Spiel, aber auch das Spiel gegen Liverpool, haben das gezeigt. Dann ist er fast fehlerlos. Und das macht den Unterschied auf dem Niveau zu anderen talentierten Verteidigern.
Absolut. Also bei Verteidigern werden vor allem Fehler gezählt. Und die Anzahl der Fehler, stimmt, die er in der Saison macht, sind sehr, sehr gering. Und auch von der in der Offensiven sieht man auch immer wieder sehr, sehr positive Akzente, die sehr rar sind. In Verteidiger haben in den letzten Jahren immer mehr Verantwortung für den Spielaufbau übernommen. Aber einer der Vorreiter und wenn nicht einer der Besten.
Wer ist denn besser für dich? Oder ist er der Beste?
Für mich in Deutschland ist er der Beste. Also wenn ich auch jetzt über die letzten Jahre mir das anschaue, er kann auch in so einem sehr, sehr wichtigen Spiel entscheidende Pässe spielen, drei Leute ausdribbeln und aufs Tor kommen und gleichzeitig noch hinten
zu überlegen. Gerade eine Grätsche auch mit drin, die war aber so.
Und also ich weiß nicht, was man noch wollen würde von einem Innenverteidiger. Und da in dem Fall ist das Alter völlig egal. Er hält hinten mit, er macht vorne Akzente. Er ist für mich der komplette Innenverteidiger.
Das war gestern auch der Unterschied, als dann nämlich Rangnick umstellte und Orban rausnahm. Vielleicht kann Marcel da noch mehr zu sagen, weil er saß im Stadion, hat es kommentiert. Zu sehen, dass da das Umstellen, war es dann nachher nur noch eine Dreierkette wirklich?
Ja,
siehst du, und dann macht Upamecano den Fehler da hinten, der zu dem Tor führte, das wir eben gesehen haben von Koeman. Da war das Ding nicht mehr stabil. Da wusstest du, da kann jetzt jeden Moment was passieren.
Also war das ein Fehler für dich?
Er selber sagt, er würde es nicht nochmal machen.
Ja, er hat es gesagt.
Er selber gesagt. Ja. Dieses Umstellen. Auf der anderen Seite, schau, die haben 29 Tore in der Saison gekriegt, die beste Abwehr der Liga. Und auf einmal hast du drei Stück drin. In einem Spiel, wo du selber Chancen hattest. Also, dass du dann sagst, hier stürzt ja der Himmel ein in so einem Spiel. Deswegen verstehe ich schenke ich ihm auch alles seine Deutung des Spiels hinterher. Es hat gestern die bessere Mannschaft gewonnen, weil sie sich nach einer halben Stunde zu ihrem Spiel und sie ihr Spiel durchgebracht hat am Ende und Leipzig nicht. Und deswegen ist es.
Gucken wir uns das 3-0 auch noch an im Hintergrund da.
Neven. Lewandowski.
Also ja, über Lewandowski den auch wie oft hat er dich weggecheckt? So.
Und guck dir mal den an, den Upamecano.
Das ist nicht so.
Es gibt schlechtere
als den. Er sieht auch kurz vor dem Duell, er sieht den Gegner, er sieht den Verteidiger und in 3, 2, 1, jetzt gibt er ihm den Bodycheck und jetzt ist es vorbei. Jetzt ist er ist eiskalt vom Tor, das heißt, da wurde schon das Tor entschieden und er hat den sicher dafür.
Er hat aber auch den Willen da in dem Moment. Ne? Das ist ja schon beängstigend. Ne? Ja. Also da möchte ich auch nicht gegen ihn laufen, unbedingt.
Ja, aber diese Körperspannung, die einfach da ist und Bodycheck, zack, du zählst nicht mehr und löst es dann noch elegant.
Ich meine, das. Gestern gab es viele Sieger. Also wir haben vorhin Lang Kovac gefeiert. Also Mats ist ganz sicher auch einer und Lewandowski auch. Auch da gab es ja in wichtigen Spielen, wo ist denn Robert, was ist denn, was ist denn? Ich finde auch seine ganze Entwicklung, wie er lacht anders, auch nach Toren. Er freut sich anders. Du hast das Gefühl, er und die Mannschaft, das sind riesen Abstände, ganz klein geworden. Sie kommen auch alle zum Gratulieren. Zu der Zeit, als er bei euch noch gespielt hat, hatte ich immer das Gefühl, Waschikowski zum Beispiel, der eine Pole und Piszczek, der andere Pole, bis die von da hinten nach vorne zum Gratulieren kamen, das dauerte sehr lang, oft haben sie es gar nicht geschafft. Lewandowski war immer eine
war für das sich so? Sehr, sehr... Widersprechen bitte.
Nein, also ich kann bestätigen vielleicht, dass es am Anfang oder zwischendurch mal kurze Phasen gab, aber über fast die komplette Zeit waren wir wirklich als eins, weil wir auch gemerkt haben, dass er für sich für die Mannschaft einsetzt. Wir wussten natürlich auch im letzten Jahr, dass das ein bisschen schwierig ist mit seiner persönlichen Situation. Waren natürlich auch komplett genervt über die Situation, ja, nicht über ihn, weil...
Du musst mal sagen, warum.
Man muss ja, wir wollen ja wissen, bleibt dieser Spieler?
Genau.
Ja, wird er weiterhin auch spielen oder nicht? Das ist etwas zwischen ihm, dem Verein und natürlich auch dem neuen Verein, was wir als Mannschaft einfach geklärt haben wollen. Robert will das auch geklärt haben wollen, die Vereine wollen das auch geklärt haben. Fakt ist, es gab eine Phase, wo das nicht geklärt war. Und in der
Bist
Phase,
du dann zu ihm hingegangen und hast das? Wutach hat der Fischer, wie man in Hamburg sagt? Oder?
Jetzt sag mal, was du machst. Nee, ich glaube, er war auch ganz offen und vokal über sein Vorhaben. Und das haben wir auch respektiert. Also auch als andere Spieler einen Wechsel angestrebt haben. Wir alle haben natürlich große Motivation und unterstützen den Spielern auch dabei. Nur kann so eine Situation, wenn sie halt auf immer verlängert wird und man muss ein bisschen brutaler werden in der Verhandlungsphase, kann das sich auch auf die Mannschaft auswirken. Deshalb bin ich auch dafür, dass Sachen, wenn die sich geklärt, also wenn die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, dass sie sich schnell klären, weil es mit der Zeit einfach nervt. Wir wollen einfach nur Fußball spielen.
Ja, das heißt, hat sich das ausgewirkt bei euch, so, wenn du es so beschreibst? Hat es euch gehemmt oder hat es die Mannschaft genervt?
Ja, ich sag mal, es hat nicht mehr als ein bisschen genervt.
Sag einfach, ja, ist auch.
Nee,
ja.
Aber ich hebe ab.
Aber ich will es auch nicht übertrieben darstellen. Nein. Es ist einfach eine Kleinigkeit, ist es die nervt, schon, aber es ist das Business.
Bisschen vorbei. Was ich meine, ist das in seiner Zeit auch bei den Bayern. Er ist ein egoistischer Mittelstürmer, was er sein muss.
Muss, genau.
Was er sein muss. Bis zu einem bestimmten Grad. Er hatte zuweilen auch eine Körpersprache, wenn Bälle nicht gespielt wurden, die er dringend hätte haben wollen, dann hat er gezeigt, dass ihm das nicht passt. Das alles ist weniger geworden. Ich habe den Eindruck, dass er mit der Mannschaft viel enger zusammengewachsen ist.
Ich glaube, das hat auch damit zu tun,
Altersbilder auch,
dass er für sich entschieden hat, in München zu bleiben. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Mhm. Ich glaube, dass er bei den Bayern bleiben will und dass er da eben jetzt auch mannschaftlich ein viel besserer Mannschaftsspieler werden wird und sich eben auch da, was du gerade gesagt hast, auch nach außen hin viel besser freut, viel mehr Freude entwickelt und so weiter, hier in München zu spielen.
Marcel hat eine Sache eben gesagt. Lewandowski hat sich entwickelt in der Mannschaft, das ist ein Fakt, aber er ist nicht ganz unumstritten. Du weißt selber, Lewandowski ist ein Spieler mit einem sehr, sehr großen Ego. Es gibt Mitspieler, die haben sich sehr darüber gewundert, dass er dritter Kapitän geworden ist von Niko Kovac. Man hat allerdings auch gesehen, nach seinem Striptease, nach seinem Tor, hat er fast gar nichts mehr an, warum die Bayern sich schwer damit tun, einen zweiten Stürmer zu holen. Nie verletzt, absoluter Vorzeigeathlet, das sagen auch die Bosse. Mhm. Wirklich, also, wenn man sich auch mit denen unterhält, sie sagen, der ist nie verletzt, was sollen wir jetzt einen holen? Der spielt immer, der trainiert immer, ist mit am längsten im Fitnessraum.
Ja gut, da kannst du ein paar Kerzen für anzünden.
Definitiv, es ist ganz, ganz dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt. Aber ich glaube, dass die am Ende vielleicht sogar sagen, keinen zweiten Stürmer, dafür ein bisschen mehr für Sané und ein bisschen mehr für Werner. Wir sind gespannt.
Es sei denn, Werner möchte mehr Spitze spielen, dann wirst du ihn nicht. Ronaldo mussten sie in Madrid zu seiner Zeit überzeugen davon, dass man nicht 100 Spiele in der Saison machen kann, wenn man in ein bestimmtes Alter kommt, sondern die wichtigen Spiele. Das hat er irgendwann, hast du nur einen gehabt, begriffen. Bei Robert, ich bin mir nicht sicher, ob man ihm sagen kann, pass auf, lass doch mal so, wir schaukeln das so hin und her, damit das passt. Ich glaube, der sagt Torschützenkönig, wenn das nicht klappt, bin ich nicht verhandlungsfähig. Und deswegen glaube ich, Timo Werner, ich bin nicht dazu da, den Job seines Beraters zu machen, aber überlegt euch das gut, ob er genug spielen wird.
Marcel, über den reden wir gleich noch. Wir reden gleich noch über Timo Werner. Lass uns mal zum Marienplatz schalten. Da ist nachher natürlich die große Sause wie immer. Und Stefan Kumberger ist ausgeschlafen vor Ort. War eine kurze Nacht, oder Stefan?
Hallo in die Runde. Ja, 2 bis 2,5 Stunden waren es dann doch.
Ja, wie lange hast du geschlafen?
2 Stunden. Dann ging wieder der Flieger. Florian Plettenberg kann davon ein Lied singen.
Na, aber siehst mal, was eine gute Maske so macht, also an der Stelle.
Sieht immer gut aus.
Ist denn schon richtig was los oder wie ist die Lage?
Ja, also es sind so 2 bis 2.500 bisher schon gekommen, also ein bisschen mehr als die angekündigten 1.500 Touristen von Aki Watzke. Es füllt sich jetzt langsam, es wird auch schon gesungen und es gab auch schon Sprechchöre für Niko Kovac. Und da, das entwickelt sich immer weiter. Es ist einfach Volkes Stimme, dass Niko Kovac Trainer bleiben muss. Es hat sich schon angedeutet nach dem Frankfurt-Spiel und auch gestern gab es ja die Sprechchöre. Also Niko Kovac sitzt auch deswegen fest im Sattel, weil die Fans hinter ihm stehen.
Wie ist der Ablauf denn heute oder was ist geplant?
Also die Mannschaft befindet sich jetzt gerade in der Luft, wird in circa einer Dreiviertelstunde in München landen und dann geht es mit dem Bus hier zum Rathaus. Erst geht es zum Oberbürgermeister und jeder darf sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Das ist in München ja hier Tradition und auch schon ja, gelernte Praxis. Also da kennt jeder mittlerweile den Weg hoch in den großen Saal. Und dann soll es gegen 14.15 Uhr, 14.30 Uhr soll es dann rausgehen auf den Rathausbalkon und dann werden die beiden Trophäen präsentiert.
Wir sind die 14.30 wieder dann im Pokalfieber. Stefan, erstmal vielen Dank. Kein Autokorso, jetzt fahren Sie mit dem Bus, ne? Ist ja auch in Ordnung. So, jetzt sprechen wir noch ein bisschen über Leipzig. Die haben eigentlich sich nicht allzu viel vorzuwerfen gestern, haben ein sehr gutes Finale gespielt. Aber das, was Ralf Rangnick hier letzte Woche auch schon gesagt hat, auf Augenhöhe mit den Bayern sind sie dann doch noch nicht.
Nein, auf den Trostpreis hatte Ralf Rangnick überhaupt keinen Bock nach seinem vorerst letzten Spiel als Trainer. Nach einer starken Saison inklusive Qualifikation für die Champions League fehlte einfach der krönende Abschluss. Und wenn diese Finalniederlage etwas Gutes hatte, dann wohl nur, dass Rangnicks Nachfolger Nagelsmann jetzt Luft nach oben hat. Wer weiß schon, wie es gelaufen wäre, wenn Paulsens Kopfball drin gewesen wäre oder Lewandowskis Gerangel mit Konaté einen Strafstoß nach sich gezogen hätte. Unterm Strich jedenfalls hat es Leipzig wieder nicht geschafft, ein Tor gegen die Bayern zu erzielen. Die Mannschaft hat Klasse, was hier fehlt, ist Extraklasse. Bestes Beispiel Timo Werner. Der Torjäger, der so gerne nach München möchte, wirkte im Vergleich zu seinem Pendant beim Rekordmeister gehemmt und blieb blass. Vielleicht sollte der Nationalstürmer ja in Leipzig verlängern, denn aktuell ist Werner keine Verstärkung für die Bayern.
Ist das auch so?
Ich glaube, für Düsseldorf wäre er eine Verstärkung, bei allem Respekt. Ich glaube ja, auch, dass er für die Bayern eine
Verstärkung ist. Uneingeschränkt ja sagen.
Ich glaube, das ist meine einfache Frage heute. Ne? Ja, das war
einfach. Also ich glaube, ihr könntet ihn mindestens eine Woche bezahlen, vielleicht auch zwei. Timo Werner ist ein Superspieler, ein Nationalspieler, über den sich die Bayern erkundigen müssen, mit dem sie sich beschäftigen müssen. Aber Timo Werner
ist... Machen Sie es auch?
Sie machen es, definitiv. Aber die Bayern machen wieder den Fehler, dass sie glauben, Bayern entscheidet, ob Nico... Timo Werner zu Bayern geht und das funktioniert in diesem Poker nicht. Und Timo Werner ist ein Spieler, der braucht zwei Stürmer vorne. Er hat das bei Leipzig mit Paulsen, der so ein bisschen um ihn herumschwirrt. Bei Bayern wird er das nicht haben und er ist auch kein typischer linker oder rechter Außenbahnspieler. Timo Werner ist ein ganz, ganz spezieller Spielertyp. Ich sehe ihn in dem aktuellen System und unter Kovac und in diesem Mannschaftsgefüge nicht bei Bayern.
Du nickst?
Ich nicke. Ich denke auch, er ist ein hervorragender Spieler. Aber er ist kein Lewandowski. Ja, es wäre vielleicht gut, jemanden zu haben, dass, wenn der Lewandowski mal ausfallen sollte, dass jemand auch...
Einen Backup brauchst du schon eigentlich, ne?
Ja, einen Backup braucht man sicher. Mhm. Aber auch einer, der die Körperlichkeit mitbringt, der einen Ball halten kann, der Ruhe ins Spiel bringt, denn... In den meisten Fällen kommt Bayern dadurch auch zum Sieg. Also du brauchst auch jemanden, der diese Spielfähigkeit besitzt. Und ich glaube, da ist Lewandowski einfach noch viel, viel besser als ein Werner. Aber klar ist, dass Werner viel, viel schneller ist und da die Möglichkeiten hat. Aber er braucht auch die Mannschaft dafür. Und so viele von diesen tiefen Pässen hinter die Linie spielt Bayern jetzt nicht unbedingt.
Also passt die Spielweise eigentlich nicht zu ihm?
Nein, ich sehe da auch, sehe ihn da eher auch viele Spieler auf der Bank sitzen beim FC Bayern. Also der ist da nicht immer gleich gesetzt. Man muss das aber ein bisschen von der anderen Seite betrachten. Was passiert bei Werner gerade? Management und all das, wo gehört er hin, wo passt er hin? Also Leipzig will jetzt verkaufen oder Vertragsverlängerung. Hat die Pistole auf der Brust, soll sich entscheiden, soll was machen. Werner ist kein Typ, der in England oder im Ausland zurechtkommen würde. Ich glaube, er braucht so ein bisschen heimliches Umfeld, das sagen alle, die ihn näher kennen. Also gibt es nur diese Alternative, Leipzig weiterzumachen, Vertrag zu verlängern, dort zu bleiben oder in der Bundesliga zu wechseln. Aber ich bezweifle, ob er wirklich in die Systematik des FC Bayern gehört und da zurechtkommen würde.
Friedhelm, wie siehst du es? Wird es schwer, werden bei den Bayern?
Es würde schwer werden. Weil ich einfach glaube, dass Timo Werner eine Mannschaft wie Leipzig braucht, dass sie viele, viele Umschaltmomente haben, dass sie viel Platz haben.
Und das ist bei den Gegnern von Bayern München nicht immer gegeben. Die Gegner von Bayern stehen relativ tief, machen die Räume sehr, sehr eng. Und dann wird es für Timo natürlich sehr, sehr schwer, sich dort durchzusetzen, um seine Qualitäten eben auf den Platz zu bringen. Er ist ein außergewöhnlich guter Spieler, überhaupt keine Frage. Aber ob er für Bayern passt, wenn er zu Bayern geht, dann bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie oft der dort zum Einsatz kommen wird.
Mir tut es immer weh, wenn ich einen sehe in dem Alter. Wenn der dann irgendwo hingeht und spielt nicht. Da bin ich ganz banal wie bei Kinderfußball. Ich denke, Jungs müssen... Claudio Pizarro, kannst du mal für 5 Minuten vorbeischauen aus dem Schwimmbad, mach ein Tor und dann ist wieder gut. Da sagt er, ja super, nichts anderes habe ich vor. Aber ein 24-Jähriger, wenn du weißt, er geht zu einem Club wie meinen, wie du sagst, wen will er denn wegrennen? Gegen Gegner, die hinten zu 10 stehen, weil es gegen die großen Bayern geht. Wem will er von der Mittellinie 10 Meter abnehmen? Das passt vom System nicht. Und wenn du dann als Backup gehst, also wenn ich das höre, ein 24-Jähriger geht als Backup, dreht sich mir der Magen um. Das so verstehe ich Fußball.
Hat Jogi Löw das nächste Problem. Du willst einen Spieler, einen Nationalspieler, der 50% auf der Bank sitzt, ist dann auch keiner richtig für die
Nationalmannschaft. Ja, auch in der Nationalmannschaft geht doch vieles, weißt du.
Geht vieles, meinst du? Ja, okay.
Du weißt es.
Übrigens genau bei der Nationalmannschaft gesehen, wie problematisch es ist, wenn er keinen Raum hat. Bei der WM war er schwach, das muss man ja so klar sagen, und hat in einer Mannschaft gespielt, die immer deutlich mehr Ballbesitz hatte als der Gegner, die gegen tiefstehende Gegner gespielt hat. Und er hat nicht die Lösung, er hat auch nicht die Präsenz wie in Lewandowski, das muss man ja klar sagen. Der im 16er, ich meine, alle Szenen, die wir jetzt analysiert haben von gestern Abend, hatten irgendwie was mit Lewandowski zu tun. Und wenn er nur ein bisschen beim Gegenspieler mitgezuppelt hat, aber er ist immer irgendwie mit im Geschehen. Timo Werner ist jemand, der abtauchen kann. Dann ist es vielleicht auch wieder eine Ego-Geschichte, wenn wir sie jetzt kritisiert haben bei Leuten wie Robben, bei Leuten wie Lewandowski. Es gehört eben auch dazu, wenn du absolute Weltklasse sein willst, dass du sagst, so, das Spiel läuft aber nicht an mir vorbei, sondern mit mir lasse ich das nicht machen. Ich meine, Effel war genau so ein Typ, sicherlich nicht immer der begnadetste Fußballer auf dem Platz, aber der hat es mit seinem Ego nicht vereinbaren können, wenn das Spiel an ihm vorbeilief. Vielleicht muss Timo Werner das noch lernen, ansonsten ist es schwer bei ihm, bei einem großen Verein zu spielen.
Trotzdem nochmal der Vergleich. Lewandowski-Werner, du hast eine elegante Athletik. Bei Lewandowski, das ist oberstes Regal. Da ist Werner nicht zu Hause. Das ist eine ganz andere Spielweise.
Aber die können nicht zusammenspielen, sagt ihr?
Eine Anmerkung vielleicht noch, ganz interessant.
Wenn die spielen mit zwei Sturmspielern.
Das glaube ich auch nicht.
Nie im Leben.
Wir hatten jetzt letzte Woche den Fall, dass wir in einer kleinen Medienrunde mit Robert Lewandowski zusammen saßen. Und dann ging es nach 5 Minuten Phrasendrescherei ins Eingemachte. Und wir sprachen über Timo Werner. Es herrschte Totenstille, weil Robert Lewandowski sich nicht zu Timo Werner äußern konnte, wollte, wie auch immer. Denn es geht ja hier um eins. Lewandowski ist keinesfalls doof. Der weiß ganz genau, wenn der kommt, ist das mein Konkurrent. Und was wir ihm dann hinterher rausquetschen konnten, war, er ist ein sehr guter Spieler. Dann ging es um Leroy Sané. Und auf einmal Robert Lewandowski, also der ist aus seinem Sitz raus, der hat sich bewegt, das war wirklich, der hat gegrinst, der hat fast geschwitzt vor Freude, weil, wenn der käme, macht er wahrscheinlich noch 10 Buden mehr. Und das war ganz interessant zu sehen. Und es gab auch einen Fall, wir waren mit der Nationalmannschaft in Wolfsburg, gingen abends in ein Restaurant. Werner eher so mit der jüngeren Bande an einem Tisch, 30 Meter entfernt, so die Bayern-Bande an einem Tisch. Möglicherweise sind das Faktoren, die ihn dazu hinleiten, dass er nicht zu Bayern geht.
Es geht ihm im Moment offensichtlich auch nicht so richtig gut. Also gestern hat er mir im Spiel nicht so gut gefallen. Und er hatte ein, zwei Körpersprachendinger. Das geht eigentlich nicht. Also...
Abgewogen oder was?
Ja, aber massiv. Das schenke ich jedem Spieler. Muss ja auch mal, wenn du 0-3, dann darfst du alles machen fast. Aber es passiert gerade etwas. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen auch Herr ihres eigenen Verfahrens bleiben und nicht da zerrieben werden, ihn her damit, dann warten wir halt ab. Und die sagen jetzt aber sofort, das ist ja schon so was Objekthaftes.
Also wir machen gleich weiter.
Ich wünsche ihm wirklich, dazu ist er ein prima Junge. Ja, ich würde es ihm wünschen, dass er den richtigen Weg jetzt geht. Bayern erscheint mir nicht als logische Lösung.
Also, über Sané reden wir gleich auch noch, wollen aber auch über die Sieger und die Verlierer dieser Saison sprechen. Ein Sieger sitzt hier rechts neben mir. Gleich wieder da. Abend live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Und Laura macht weiter.
Genau, ihr habt eben schon sehr viel über Niko Kovac gesprochen. Jetzt sind wir natürlich auch auf die Meinung der Zuschauer gespannt. Deswegen hatten wir sie ja gebeten, im Live-Voting abzustimmen. Ist Niko Kovac der größte Gewinner der Saison beim FC Bayern? Und das war schon sehr eindeutig. Also 88% von den Zuschauern sagen, ja, ist er. Nur gerade mal 12 sind anderer Meinung. Ich weiß gar nicht, ob das so deutlich schon mal war in dieser Saison, dieses Live-Voting. Und sie haben auch angerufen. Bitte schön, das ist ihre Meinung.
Niko Kovac hat eine unglaubliche Saison mit dem FC Bayern hinter sich gebracht. Ich halte ihn für einen ganz, ganz hervorragenden Trainer. Er hat mit Bayern das erreicht, was möglich war mit dem Kader. Leider konnte er nicht in der Champions League so richtig durchziehen, aber das andere war à la Bonheur. Hut ab von Niko Kovac.
Nein, Kovac hat mit Bayern nur das Double gewonnen. In der Champions League hat er mit dem Serienmeister nichts gerissen.
Niko Kovac ist der größte Gewinner beim FC Bayern. Er ist menschlich, er hat auf die ganzen Störfeuer nicht reagiert.
Auf jeden Fall ist der Niko Kovac der Gewinner der Saison bei den Bayern. Er hat sich durchgesetzt durch seine Art, aber auch durch sein Können.
Also das ist die Meinung von Ihnen zu Hause. Vielen Dank dafür. Also Niko Kovac der Gewinner. Allerdings, wenn man Verlierer vielleicht auch sucht, wir haben eben schon Karl-Heinz Rummenigge angesprochen, aber definitiv auch Jerome Boateng. Und da wurde auch relativ viel gepostet gestern. Zum Beispiel hier, dass Boateng über seine sportliche Situation nicht gerade so erfreut ist, kann ich absolut nachvollziehen. Für den Rest habe ich keinerlei Verständnis. Schade. Oder auch hier, wenn es bei einem Persönlichen nicht so ganz so läuft, dann sieht man eben den wahren Charakter. So kannst du dich auch verabschieden und keiner wird dich vermissen. Also richtig harte Worte auch von den Bayern-Fans, was dieses Thema angeht.
Du machst so. Das ist keine schöne Geschichte im Moment, ne?
Ja, das, und zwar eine traurige. Also ja. Ich habe gestern, als alle dann so feierten und als ich die Koko war, als alles durch war, habe ich immer geguckt, wo ist Jerome Boateng? Das ist ein Weltmeister, ein überragender Fußballspieler. Da ist vieles in der Saison schief gelaufen bei den Bayern. So fing das auch schon ein bisschen an. Also der hatte ja das Angebot Paris. Und da hat Niko gesagt, nein, ich brauche hinten möglicherweise verständlich, ich will ihn jetzt nicht zu viel richten. Kann sein, dass er überzeugt war, ich muss diese Palette hinten an Innenverteidigern haben. So. Dann verletzt er sich immer wieder. Dann, wenn er wieder fit ist, spielt er nicht, weil die anderen vor ihm sind. Dann kommt die Aussage, Süle ist gesetzt, Hummels und Boateng, zwei Weltmeister, spielen die zweite Nummer aus. Dann er selber ist, wie er ist, nur da wurde viel zu viel draus gemacht. Also so wie er sich gibt, wie er sich frisiert, wie er Tattoos trägt, ob er ein Magazin rausgibt. Und so, das war alles ein Quark. Das war nicht okay. Und so wie er jetzt, ein solcher Spieler, durch die Hintertür von den Bayern weggeht. Über alle haben wir gestern geredet. Rafinha, der mir gestern auch leid hat, weil der hätte gern ein paar Minuten gespielt, aber das ging einfach nicht, wenn du einen Verletzten oder wenn du einen taktischen Wechsel so machen musst, war er draußen. Aber Jerome Boateng ist für mich der größte Verlierer in dieser Phase jetzt. Mir tut das leid. Das hat ein solcher Spieler so nicht verdient. Bayern sind gut beraten, finde ich, wenn es dann zur Trennung kommt, und da würde ich jede Wette halten, dass sie das nochmal nachholen. Auch öffentlich und die Wertschätzung hinterherrufen, die er verdient.
Ich finde, den kann man... Ich finde den Kommentar, den wir eben gesehen haben, ich finde den eine Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn man darf eine Sache nicht vergessen. Jerome Boateng ist einer der erfolgreichsten Spieler beim FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit. Der hat in den letzten Wochen, für den hat sich niemand interessiert. Und wenn so ein Spieler, der innerhalb von einer Saison nach so einer WM kommt und degradiert wird, dass der Frust hat, ist doch ganz klar. Und wir müssen unterscheiden zwischen Bocklosigkeit und Frust. Der hat Frust. Und ich war selber so einer, wenn ich früher in meinem Heimatverein Dörmerk in einem entscheidenden Spiel nicht gespielt habe, ich konnte mich auch schwer mitfreuen. Das lag nicht daran, dass ich meine Mitspieler nicht mochte. Ich mochte die sehr, er hatte übrigens einen sehr guten Stand in der Mannschaft. Aber dass er sich zurückzieht, statt schlechte Laune zu verbreiten, finde ich, kann man respektieren. Man muss es nicht verstehen, aber man kann es respektieren. Das Problem ist, er hat keine Angebote. Ich bin sehr gespannt, was mit ihm passiert.
Gut, aber... Man kann trotzdem noch verstehen, was Marcel gesagt hat. Du hast gesagt, traurig im Prinzip.
Ist das mich macht das traurig.
Einer der Verlierer. Und es gilt vielleicht auch für den einen oder anderen Trainer, nicht für dich. Du bist 30 Jahre jetzt schon Trainer.
Wie?
30 Jahre bist du schon Trainer? Steht hier auf meinem Zettel auf jeden
Fall. Ja, fast. 27. 28 Jahre.
Ja, Respekt, muss man nochmal sagen. Also, der Job war aber noch nie leicht, das kannst du, glaube ich, bestätigen. Man hat auch den Eindruck, dass es immer schwieriger wird. In dieser Saison gab es jedenfalls in der Bundesliga sehr viele Verlierer und nur ganz wenige Sieger. So schaut's aus.
So sieht ein Sieger aus. Friedhelm Funkel, der große alte Mann der Liga. Vor 9 Monaten behaupteten wir, der Klassenerhalt mit Düsseldorf wird die schwierigste Aufgabe seiner gesamten Karriere.
Friedhelm, haben wir recht oder nicht?
Ja, das kann man so sehen. Das kann man so sehen.
Und weil er den schwierigsten Job mit Bravour erledigt hat, behaupten wir jetzt, das ist der beste Funkel, den es je gab. So schaut's aus. So sehen Verlierer aus, die Bundesliga-Trainer. Wieder mal 11 Entlassungen. Allein der VfB Stuttgart braucht 3 Trainer in einer Saison. Aber auch Leverkusen, Nürnberg, Hannover, Augsburg, Schalke und Berlin trennen sich von ihren Fußballlehrern. Trainer sind heutzutage, um mit Friedhelm Funkel zu sprechen, die Mülleimer der Bundesliga. So schaut's aus. Und das sind angeblich auch Verlierer, erfolgreich und trotzdem aussortiert. Hecking und Labbadia bringen ihre Teams ins internationale Geschäft und dürfen jetzt zuschauen, wie ihre Nachfolger in der nächsten Saison die Ernte einfahren. Dankbarkeit sieht anders aus. So schaut's aus. Zum Schluss wieder zum Sieger und Trainer des Jahres. Seine schwierigste Saison wurde seine schönste. Doch die nächste, lieber Friedhelm Funkel, wird garantiert die aller schwierigste. So schaut's aus.
Ich frag dich jetzt nicht, wie man sich als Mülleimer fühlt, aber als Trainer des Jahres, wie fühlt man sich da?
Trainer des Jahres höre ich jetzt zum ersten Mal, das weiß ich ja nicht.
Wir haben das, glaube ich, schon vor 9 Monaten behauptet.
Nein, wir haben natürlich eine traumhafte Saison gespielt, das können wir ja gar nicht anders sagen. Das hat niemand für möglich gehalten, die Entwicklung dieser Mannschaft, an der das gesamte Trainerteam beteiligt ist, nicht nur ich alleine, sondern wir haben alle fantastische Arbeit geleistet und vor allem die Mannschaft, wie sie nach anfänglichen Problemen aus diesem Tief herausgekommen ist und ab dem 11. Spieltag eine Saison hingelegt hat, die niemand erwartet hat. Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich auch nicht. Und das ist kein, oder es waren keine negative Gedanken, sondern das hat die Mannschaft und ich, das haben wir auch offen besprochen. Aber wie wir uns dann mit dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin zu Hause bei dem 4-1, eine Woche später hier in München das 3-3 und wirklich freigeschwommen haben und danach fast nur noch gute Spiele abgeliefert haben, das war eine großartige Leistung der Mannschaft.
Also man muss auch mal sagen, ne? Das war jetzt nicht irgendwie Glück und ihr habt wirklich
auch nein.
War das der Knackpunkt vielleicht München, hast du gerade angesprochen vielleicht? Oder kam da der Glaube?
Ja, das kam.
Vorher hieß es ja Fortuna Düsseldorf, klar, Abstiegskampf.
Ja, das kam gegen Hertha und dann natürlich die Woche drauf, wo wir dann in München gespielt haben. In München schießt nicht jeder 3 Tore. Bei uns hat es ein Spieler gemacht und das
jetzt leider
der
nicht mehr da ist, ne? Ja,
der wird leider nicht mehr bei uns bleiben, der ist weg. Und da haben wir gemerkt, dass wir tatsächlich mithalten können. Und die Mannschaft hat sehr selbstbewusst gespielt. Wir haben sehr viele Tore geschossen. Wir haben auswärts viele Tore geschossen. Wir haben zu Hause viele Tore geschossen. Und wir haben dann auch den einen oder anderen Rückschlag sehr, sehr schnell weggesteckt. Zu Hause gegen Leipzig. Wir haben heute gehört, wie die Fußball spielen können. Da lagen wir nach 9 Minuten 0-3 zurück. Dann wird es natürlich schwer, hoch gegen Leipzig zu gewinnen. Das haben wir nicht mehr geschafft. Wir haben 4-0 verloren.
Was war da denn los?
Ja, das... Da hat die Mannschaft nicht mehr das notwendige Zutrauen gehabt. Nein, Quatsch, die waren einfach zu gut für uns an dem Tag. Ja, dann haben wir in Wolfsburg nochmal 5-2 verloren. Aber wir haben danach die Spiele immer sehr schnell zurück in die Bahn, sind wir zurückgekommen und haben wirklich mit gutem Fußball, mit sehr, sehr gutem, schnellen Umschaltspiel haben wir die Spiele für uns gewonnen. Das hat viele überrascht und uns ein Stück weit auch.
Inwiefern hat das gute Abschneiden die Erwartungshaltung in Düsseldorf und...
Nein, ich glaube, dass das gesamte Düsseldorfer Umfeld genauso realistisch ist wie vor der Saison. Das hat uns geholfen. Das hat uns geholfen, im Herbst die 6 Niederlagen wegzustecken, weil wir alle realistisch waren. Und wir wissen, dass wir 3, 4, vielleicht sogar 5 Spieler verlieren werden, die dazu beigetragen haben, dass wir so gut gespielt haben. Dann ist es unsere Aufgabe, Sportvorstand, meine Scouts, eben gute Leute wieder dazu zu holen und dann eben zu versuchen, auch ins dritte Jahr erste Liga zu kommen.
kommen. Das ist das einzige Ziel, was wir in der nächsten Saison haben werden. Wir wissen, dass wir Mannschaften wie Schalke höchstwahrscheinlich nicht nochmal hinter uns lassen können. Weil so viele Fehler kann man nicht nochmal machen.
Ja? Oder eben Schalke, auch, bitte schön zuhören.
Oder eben auch andere Mannschaften, wie VfB Stuttgart, die erstmal in der Liga bleiben müssen. Ja, ich weiß. Ja, aber auch die werden dann im nächsten Jahr mit viel, viel Geld natürlich eine ganz andere Mannschaft versuchen zusammenzustellen. Aber wir sind ein verschworener Haufen. Und damit kann man auch in dieser Zeit noch vieles erreichen.
Das haben wir gesehen. Zurück vielleicht zu dem Ausgangsthema. Wie hat sich der Trainerjob denn so verändert? Wir haben es ja eben da in unserem Beitrag auch
gehört. Ja, der Trainerjob hat sich natürlich auch ein Stück weit verändert. Er ist noch intensiver geworden. Er ist noch erfolgsabhängiger geworden, obwohl, man hat es eben in dem Beispiel gesehen, und das ist ja auch legitim, dass auch wenn man Erfolg hat, dass dann Verträge, die auslaufen, nicht verlängert werden. So wie es bei Bruno Labbadia war, ne, der Vertrag läuft aus, der ist nicht verlängert worden, hat der Verein andere Vorstellungen gehabt, das ist alles völlig normal, und dass dann auf ehrliche Art und Weise in Gladbach der Max Eberl dann zum Dieter gefahren ist und hat gesagt, es läuft in der nächsten Saison nicht weiter mit uns. Auch das ist für Dieter hart, weil er eine fantastische Arbeit geleistet hat. Der wäre fast noch in die Champions League gekommen. Der ist Fünfter geworden, hat Gladbach zurück in den Europapokal geführt. Das ist eine harte Entscheidung, und ich glaube, die hat Dieter auch ein Stück weit getroffen, zu Recht. Er ist auch ein Mensch, er ist nur ein Mensch und nichts anderes. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass er über kurz oder lang sehr schnell wieder auf die Bundesliga-Bühne zurückkommen wird. Ja, die Anforderungen sind größer geworden, weil eben auch die Vereine manchmal unrealistische Zielsetzungen ausgeben. Ich glaube, das ist das größte Problem für uns Trainer, dass man Ziele aussetzt, die nur sehr, sehr schwer zu erreichen sind. All das hat es uns natürlich ein Stück weit schwerer gemacht. Aber damit müssen wir leben. Nochmal, solange das alles vernünftig, respektvoll über die Bühne geht, kann, glaube ich, auch jeder Trainer damit leben.
Du hast intensiv angesprochen. Kannst du das nochmal präzisieren, was du mit intensiv meinst? Oder was ist intensiver geworden? Ist es die tägliche Arbeit, weil das Trainerteam auch größer geworden ist?
Die Medienarbeit ist viel größer geworden. die Arbeit mit den Spielern ist intensiver geworden. Die Spieler wollen heute viel mehr von uns Trainern eben auch zu Recht wissen. Ich glaube, zu meiner Zeit ganz sicher, aber zu deiner Zeit war das vielleicht auch noch so. Und der Trainer hat was gesagt und dann hat man das hingenommen. Ja, das ist heute anders.
Hast du da mal zugehört wirklich?
Ich habe meistens zugehört. Ja? Ich habe meistens zugehört. Ja, ja. Und habe dann auch versucht, das, was der Trainer mir mit auf den Weg gegeben hat, auch umzusetzen. Ja. Und das ist heute schon ein bisschen anders. Du musst mehr mit den Spielern kommunizieren. Das ist auch gut so.
Du verlangst von ihnen so viele taktische Dinge. Also wenn du wirklich das vergleichst, Fußball so vor 20 Jahren, 25 Jahren oder zu der Zeit, als ich noch ein bisschen gekickt habe, das ist doch eine andere Sportart geworden. Das, was es an Tempo heute anders hat, an Dynamik, an taktische Umstellung. In Deutschland hatten wir doch eine religiöse Diskussion, Libero, und das ist es. Heute wechseln die Systeme 3-4 Mal im Spiel. Das ist, du verlangst so viel von Spielern, das müssen Trainer
machen. Das klappt aber nicht immer, das wird auch ein Stück weit übertrieben, Marcel, wirklich. Ja. 3-4-5 Mal während eines Spiels die Taktik zu verändern, Das wird, aus meiner Sicht wird das übertrieben. Mhm. Also bei mir kommt das nicht vor.
Kramaric hat das, glaube ich, angedeutet.
Also bei mir kommt das nicht vor. Wir haben vor dem Spiel einen gewissen Plan, den wir versuchen umzusetzen. Wir haben dann auch noch eine Alternativmöglichkeit. Und wenn wir es dann mal verändern, dann machen wir das meistens in der Halbzeit.
Also.
Ja, wir machen das mal, wenn man das in Ruhe mitgeben kann. Ich bin kein Trainer, der irgendwelche Zettel mit auf den Weg gibt und dann den Spielern verteilt.
Ich wollte gerade fragen.
Mensch, nee, ja, das wusste ich ja. Ich kenne dich ja. Also deswegen habe ich das schon vorweggenommen. Das mache ich nicht. Wenn, dann hole ich mir einen Spieler mal zur Seite. Ich sage, pass mal auf, Olli oder Adam oder Rufen, das sind so meine Ansprechpartner auf dem Feld. Pass auf, wir verändern das jetzt mal ganz kurz. Und da wird darüber gesprochen und dann wird das gemacht. Aber das ist doch kein
Hexenwerk, wolltest du sagen.
So. Nee, das wollte ich nicht sagen. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Aber,
du musst dafür nicht zahlen, aber das ist alles gut.
Ja, aber das wird aus meiner Sicht, wie gesagt, nochmal, es wird viel zu sehr aufgebauscht. Ja. Und das muss einfach nicht sein.
Also was alles übertrieben wird, machen wir dann gleich. Wir müssen einen Spot machen. So, da sind wir wieder.
Alex, du wolltest schnell...
Ich habe eine kurze Nachfrage.
Bitte, pass mal. Wenn okay ist, zu der Sache, die Sie gerade erklärt haben, weniger Umstellungen, also maximal in der Halbzeit, weil Sie die Spieler nicht überfordern wollen, weil Sie damit Gefahr laufen würden, die Mannschaft auch zu verlieren, weil wir das ja so ein bisschen als Thema hatten. Also gehört es zum Anforderungsprofil eines Trainers, dass er eben da auch eine Sensibilität hat. Wann kann ich von den Spielern was fordern und wann überfordere ich sie?
Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe keine Angst davor, meine Mannschaft zu verlieren. Das habe ich in jetzt knapp 30 Jahren noch nie. Ich habe noch nie meine Mannschaft verloren. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, die Mannschaft eben nicht zu überfordern. Ja, das ist in den letzten Wochen in den Medien bei der ein oder anderen Mannschaft schon mal als Grund genannt worden, weil man vielleicht ein Spiel verloren hat. Wenn es gut geht, dann ist es überhaupt kein Grund. Aber wenn verloren wird, dann wird das schon mal als Grund herbeigesucht. Und wir arbeiten die ganze Woche auf das nächste Spiel hin. Wir haben Videoanalysen, wir schauen, wie wir am besten spielen können. Wir haben Donnerstag, Freitag dann nochmal, beschäftigen wir uns intensiv mit dem kommenden Gegner. Wir sprechen am Spieltag nochmal über den Gegner. Und da muss aber erstmal gut sein. Mhm. Dann wissen die Spieler, was auf sie zukommt. Ich lasse sie vor dem Spiel komplett in Ruhe. Ja, komplett in Ruhe. Nach der Besprechung, die ich zweieinhalb Stunden, je nachdem, vor dem Spiel mache, dann kommen noch mal ganz kurze Sätze, zwei, drei, vier Minuten vor Spielbeginn, und dann sollen sie erstmal rausgehen. Und dann bin ich kein Trainer, der nach zwei, drei Minuten schon an der Linie steht wie ein Verkehrspolizist und was weiß ich, sondern ich versuche das eben zu schauen mit meinem Co-Trainer, wie die Mannschaft das dann dementsprechend auch umsetzt. Und wenn mal irgendwas taktisch vielleicht nicht passt, dann versuchen wir das in Ruhe zu verändern, aber ohne Hektik. Hektik schadet.
Peter, Verkehrspolizist.
Heißt das, Peter, dass du diese, ich will das jetzt gar nicht festmachen an der neuen Generation der Trainer, aber es ist dir ein Kollege dann verdächtig, wenn er schon nach fünf Minuten am Spielfeld dran steht und die ganze Zeit mit Körperarbeit unterwegs ist, um irgendwas zu verändern?
Ja, aber die Spieler sehen das doch gar nicht. Ja, die Spieler sehen das doch gar nicht. Die gucken doch irgendwo anders hin. Die sehen das doch gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, warum man das macht. Wenn, dann hole ich mir den Spieler ran. Ich hole mir den Spieler und dann kann ich ganz kurz mit dem Spieler eben auch das ein oder andere besprechen. Gestikulieren tue ich auch mal. Aber nur, wenn ich mit der Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden bin. Dann stehe ich auch schon mal da unten und maule und schimpfe und mache und was weiß ich. Ja, das mache ich natürlich auch. Die Emotionen habe ich auch. Und ich versuche meiner Mannschaft auch emotional zu helfen, indem ich das ein oder andere reinrufe, weiß aber auch, dass sie das gar nicht verstehen. Aber das muss einfach mal raus. Ja, das muss mal raus.
Gut. Ja, ich sehe manche Mannschaften, da hast du das Gefühl, da ist so ein Rucksack, so ein mentaler Rucksack hinten drauf. Da sage ich mal, übercoacht. Die sind die ganze Zeit mit den Köpfen am Spielen. Ja. Das ist das, was mir...
Die Spieler müssen da auch auf dem Platz selbstständige Entscheidungen fällen dürfen. Ja, dass die Situation,
können sie das heute noch?
Ja, das können sie, wenn man sie lässt.
Ja, wenn man sie lässt.
Okay. Ja, dass du situationsbedingt auf Dinge reagieren kannst, ohne vorher raus zum Trainer zu gucken, was muss ich jetzt machen. Ja, so habe ich das gelernt, du auch. Ja, und so versuche ich das...
Ne? Genau,
ich du hatte auch. Und so versuche ich das meinen Spielern auch mit auf den Weg zu geben. Das ist eigentlich gar nicht so schwer.
Ich habe Ende der Premier League-Saison spielt Manchester City zu Hause gegen Burnley. Wir haben ja vorhin Sané mal kurz in die Runde geworfen. Ja. Dann wird der Sané für ein 1-0, das ist knapp, sehr knappes Spiel, dann wird er so 12, 13 Minuten vor Spielschluss bringt Guardiola den. Guardiola ist hier an der Seite und Sané spielt hier.
Seminar ins Ohr geflüstert.
Der hat den von der ersten Sekunde an. Erinnerst du dich an das Spiel? Als er
zugetextet,
das ist jetzt sehr hübsch formuliert. So. Der hat den zusammengepfiffen nach jedem Ding, was der machte. Einmal war er ihm nicht zu nah an der Linie, dann war er zu weit weg von der Linie, dann hat er das auf einmal spät. Und in diesen 13 Minuten hat er Sané hingekriegt, zweimal am Gegner hängen zu bleiben, dreimal einen Fehlpass zu spielen. Der war fertig. Also so kannst du einen Spieler natürlich auch so coachen, dass er sagt... Kann ich nicht Billard spielen oder irgendeine andere Sportart?
Ich finde übrigens das Spannende bei Herrn Funkel, dass er zu einer Zeit in seinen 7., 8. Frühling gestartet ist, als die Diskussion entstand, ist vielleicht ihr Alter nicht mehr zeitgemäß für die Generation. Es gab damals viele junge Trainer, die
emporgekommen sind. Und sie haben es geschafft, sage ich mal, sich nochmal auf eine Mannschaft so einzulassen, dass die ihnen folgt. Und ich fand, dass sie da wirklich eine These, die damals im Raum stand, echt widerlegt haben. Und ich glaube, das gebührt sehr, sehr viel Respekt. Und es wirkt auch authentisch. Ich meine, sie tragen Schuhe, die würde ich mir selber kaufen. Das macht ja auch was mit einem Spieler, glaube ich. Ja?
Sprechen wir gleich noch darüber, dass es nichts mit dem Alter zu tun hat.
Wir intensivieren
das noch gleich ein bisschen. Heute Nachmittag 14:30 Uhr, Pokalfieber mit Jochen Stutzke. Jochen. Hajo von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass. Reden über das schwere Leben der Trainer heutzutage. Dieter Hecking hat sich dazu geäußert, das hören wir uns nochmal an.
Ich habe mich damit eingehend beschäftigt. Ich muss ehrlich sagen, wenn das so weitergeht, dann fragt man sich das nächste Mal, wo sind die Trainer, die kontinuierlich Erfolg haben? Sie können keinen Erfolg haben, wenn man schon im Erfolgsfall entlassen wird. Und dann wird wieder Diskussion kommen, sind die deutschen Trainer so schlecht? Oder sind die Trainer, die in der Bundesliga arbeiten, so schlecht? Die Trainer sind gut. Nur nochmal, bei Misserfolg wissen wir, was uns blüht. Im Erfolgsfall haben wir gedacht, es geht uns gut. Im Moment scheint sich das ein bisschen zu drehen und ich glaube, da sind wir alle gefordert, uns Trainer zu schützen, ja, respektvoll miteinander umzugehen, so wie es immer sein müssen. Wir müssen immer respektvoll gegenüber allen sein, gegenüber den Medien, gegenüber den Fans, gegenüber den Vereinsverantwortlichen. Und das ist eine Situation, ja, die ich nicht gut empfinde. Andere mögen das gut finden. Vielleicht die jüngere Generation wird damit groß werden, die jüngere Generation von Trainern, aber es wird ihn nicht bekommen. Das kann ich voraussagen und deshalb bin ich sehr, sehr skeptisch, was uns Trainer angeht, wie die nächsten 5, 6 Jahre aussehen werden. So darf es auf keinen Fall weitergehen, aus meiner Sicht gesprochen. Das war ein kurzer Aufsatz, aber aufschlussreich.
Und bemerkenswert, kann man sagen an der Stelle. War ganz schön düster, was er da gesagt hat, oder? Siehst du es auch so dramatisch oder so
nicht, schlimm? Nein, nicht ganz so dramatisch, aber Dieter hat das vielleicht auch ein Stück weit aus der Enttäuschung gesagt, dass er in Gladbach nicht weitermachen darf. Weil auf der anderen Seite ist er jemand, der die Dinge sehr realistisch sieht. Er ist auch schon sehr, sehr lange dabei. Was er rüberbringen wollte, ist, glaube ich, dass man auch als Trainer respektvoll behandelt werden soll. Und da ist es oftmals gerade in der neuen Zeit, in den sozialen Netzwerken, wo du ja als Trainer permanent beschimpft wirst, wo du beleidigt wirst und so weiter, alles anonym. Das sind Dinge, die wir uns natürlich auch ersparen wollen, aber da hast du keinen Einfluss drauf. Dann wirst du teilweise in den Medien auch schon mal kritisiert. Kritik ist berechtigt, aber da geht es dann auch schon mal unterhalb der Gürtellinie. Dann, wenn es nicht so gut läuft, dann wird immer aus dem bestimmten Umfeld, dann gibt es immer ein Umfeld, da wird geredet, dass du als Trainer vielleicht nicht mehr lange da bist. Was ist das Umfeld? Ja, das ist alles in der Anonymität. Ich glaube, wir könnten viel besser damit leben, wenn uns jemand Kritik und auch sonstige Dinge mal ins Gesicht sagt, wenn man sich da auch gegen wehren kann, wenn man da sich rechtfertigen kann. Ich glaube, das ist ein Punkt, der uns Trainer letztendlich stört. Ich habe es eben schon mal gesagt, dass du auch im Erfolgsfall schon mal den Trainer wechselst als Verein. Das passiert nun mal, das ist nun mal. Aber man muss ehrlich dabei bleiben. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig. Trotzdem ist der Trainerberuf für mich, ich mache den jetzt schon so lange, nach wie vor ein geiler Job. Und ich möchte ihn noch nicht missen und möchte ihn auch noch eine Zeit lang, solange ich gesund bleibe, bei Fortuna Düsseldorf weiterführen.
Also Friedhelm Funkel macht 10 Jahre weiter, haben wir gerade gehört, mindestens. Aber du hast es ja gerade selbst erfahren im Prinzip. Ne? Es sind ja nicht nur die Medien oder die sozialen Netzwerke, sondern du hast es am eigenen Verein, dein
Sportvorstand. Ja, es ist auch schon mal das Umfeld. Aber das liegt da jetzt schon so lange zurück. Und der Doppelpass ist ja eigentlich bekannt dafür, aktuelle Themen aufzugreifen. Ja, das haben wir heute
gesehen. Aber du hast das letzte Woche ja noch mal erneuert. Du hast gesagt, mit den Typen will ich nichts mehr zu tun haben. Da kann ich ja nichts dafür, dass du das noch mal gesagt hast.
Nee, aber du greifst das jetzt schon wieder auf. Und das ist ja jetzt nicht mehr aktuell. Ja, das ist ja eigentlich, das ist ja so ein bisschen...
Friedhelm, trotzdem, es hat mich überrascht. Du bist der große Gewinner der Saison. Du bist für uns der Trainer, der bei Düsseldorf da was hingekriegt hat, die großen Mannschaften so oft geärgert hast, hast die Dortmunder geärgert, hast die Bayern geärgert. Und du stehst als souverän oben drüber. Deshalb hat mich das letzte Woche überrascht, dass du noch mal
da zurückgehauen hast, zurückgeschlagen hast, was da schon monatelang zurückliegt. Die beiden Herren, mit denen du dich da im Scharmützel da verdient gemacht hast, die sind ja längst raus, die haben ja nichts mehr zu sagen.
Warum ich
aber sie waren nicht ehrlich zu ihm,
das ist schon mal klar. Das ist ja, das ist,
muss da ist ganz, noch eine Verwundung da.
Ja, das ist so ein Stück weit aus der Emotion herausgekommen. Mhm. Ja, da ist man ja auch nicht immer vorgefeit. Und das habe ich dann noch mal, ich habe nicht so viel gesagt, sondern so ein bisschen, dass ich mich schon gewundert habe, dass der Trainer, der bei uns im Gespräch war, jetzt in Nürnberg Trainer geworden ist. Das ist jetzt so und wir wollen das damit eigentlich auch beruhen lassen und uns auf die neue Saison vorbereiten mit Fortuna Düsseldorf. Das ist abgehakt und von daher ist das, glaube ich, ganz gut so.
Wunde geschlossen.
Geschlossen.
Dann lassen wir dich auch damit jetzt in Ruhe. Ist das in Ordnung?
Absolut in Ordnung. Ja. Gehen wir wieder zur Aktualität rüber.
Wir gucken nach vorne sogar schon.
Wir gucken
das nach vorne. Davon, oder? Transferfenster öffnet erst in 5 Wochen. Aber der BVB hat eine schöne Kampfansage gemacht. Bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Bayern, BVB.
Dortmund lernt aus seinen Fehlern. Die Transferoffensive des BVB zeigt schon vor der neuen Saison, Dortmund will jetzt Titel gewinnen und verpflichtet gleich 3 Hochkaräter in wenigen Tagen. Schulz, Hazard und Julian Brandt. Dortmund wildert in der Liga wie der FC Bayern in seinen besten Zeiten. Der BVB schnappt sich 3 Leistungsträger von 3 Konkurrenten und hat schon jetzt über 80 Millionen investiert. Natürlich immer noch Peanuts für den FC Bayern. Der Rekordmeister hat für Pavard und Hernandez bereits 120 Millionen ausgegeben. Und mit Sané wird man locker die 200-Millionen-Marke reißen. Zum Vergleich Düsseldorf. Während die Großen mit Millionen klotzen, kann die Fortuna kaum ihren ohnehin schon günstigen Kader beisammen halten. Kein Geld für teure Transfers. Und zu allem Überfluss verliert man auch noch Topstürmer Luke Bacchio. Nur Geld macht noch sexy. Und Bayern und Dortmund fangen ja gerade erst mit der Shoppingtour an. Der BVB braucht dringend noch einen erfahrenen Innenverteidiger und einen Sechser. Und vielleicht auch noch Mandzukic. Egal, was kostet die Welt. Der Transferwahnsinn geht weiter und die Kluft zwischen Arm und Reich wird so groß sein wie nie zuvor.
Ist einfach so, ne? Oder? Dortmund sucht noch einen Innenverteidiger.
Dortmund sucht
haben wir sofort alle gezuckt und zu dir geschaut.
Ich habe auch ein bisschen gezuckt, muss ich ehrlich so ein bisschen zustimmen.
Hast du dich angesprochen gefühlt?
Ja. Von der hier, wie heißt das? Stellenbeschreibung auf jeden Fall.
Was sagst du zu den 3 Transfers?
Sehr spannend. Also das ist auch, glaube ich, für die nächsten Jahre dann sehr interessant, was, glaube ich, nicht unbedingt immer schön ist für den Fußball ist, wenn man den 3 Konkurrenten dann die besten Spieler wegkauft. Aber ich sag mal, rein aus Dortmunder Sicht, sehr interessante Käufe, die auch nochmal intern innerhalb der Mannschaft für mehr Competition, für mehr Wettkampf sorgen werden.
Konkurrenzkampf,
ja. Und die auch jetzt nochmal eine Grundlage stellen, um in den nächsten Jahren natürlich idealerweise, aber in den nächsten Jahren nochmal einen Schritt nach vorne zu machen und noch weiter zu wachsen und eine Mannschaft zu formen.
Ist das eine Kampfansage, Marcel? Aber wir haben uns ja mal beschwert, dass wir zu spät gesagt haben, wir wollen Meister werden diese Saison.
Nur weil Herr Watzke jetzt sagt, wir wollen jetzt doch deutscher Meister werden, ist ja noch nicht mit solchen Transfers. Sie haben in der letzten Saison auf eine Zukunft Transfers gemacht, wo du dachtest, na, das wird aber erstmal noch wachsen müssen. Das ist sehr viel schneller gewachsen, als sie dachten. Ist dann am Ende egal, warum die Bayern halt am Ende durchgezogen haben. Aber das, was sie jetzt nachlegen, ist wieder, das ist brillant, das macht Sinn. Das ist nicht Effekthascherei, das ist auch nicht, um irgendeinen zu schwächen. Es hat nur den Nachteil, dass du die Bayern damit zur Weißglut reizt. Wenn wir jetzt hier noch dreimal sagen, sie haben es super gemacht, dann die Bayern so, pass auf, so, wer fährt als Erster?
Du weißt doch, was Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat dazu, ne? Er findet das gut, was der BVB macht, weil die Spieler waren für Bayern nicht interessant. Ist auch eine schöne Aussage, ne?
Ja, natürlich ist das eine Kampfansage und das ist auch gut so, darauf können wir uns freuen. Nur der Rest der Liga muss zur Kenntnis nehmen, du siehst die roten Lichter wegfahren aus dem Bahnhof und du weißt, wir werden unser eigenes Turnier spielen. Das hat mit den beiden dann nichts mehr zu tun. Das ist so. Deswegen, also darüber jetzt schon lange moralisieren, bringt nichts.
sie machen das, was sie können. Sie machen es richtig, sie klauen niemandem Geld, sie betrügen niemanden. Mit dem, was sie sich erarbeitet haben, durch Käufe, Verkäufe, sind sie heute in der Situation, dass sie sagen können, du zu uns. Und die Bayern sagen, pass auf, das können wir auch. Zack, zack, zack. Und am Ende hast du super Fußball da oben. Allerdings nochmal 3-3 in München. Friedhelm,
wird sehr schwer.
Wird schwer.
Wir drücken das die Daumen, muss ich sagen.
Aber wird schwer.
Schockt dich denn sowas noch? So in 36 Stunden mal 80 Millionen?
Nee, mich schockt das nicht mehr. Das ist ja schon Normalität geworden in der Bundesliga. Ja, wir haben ja eben davon gesprochen, die Schere geht immer weiter auseinander. Das ist so. Und die haben sich das Geld ja letztendlich auch erwirtschaftet. Ja, durch erfolgreiche Jahre, die sie gehabt haben im letzten Jahrzehnt. Und dann können sie das Geld auch ausgeben. Und man darf ja auch nicht vergessen, sie verkaufen ja auch einen Spieler für viel, viel Geld.
Wie viel darfst du denn ausgeben?
Ich? Ja, ich weiß es nicht. 3 Millionen vielleicht.
Aber hause dich auf den Kopf.
Gib nicht alles auf einmal.
Vielleicht auch.
Ich weiß es nicht.
Wir lachen drüber.
Wenn wir uns wieder hier treffen, wenn die neue Saison losgeht, ich wage die Voraussage, Mbappé wird in Madrid um die 250 Millionen kosten. Das ist 250 Millionen. Das ist
aber wir müssen es annehmen. Es ist so, es macht trotzdem Spaß.
Ja, klar.
Wir müssen schlau sein, wir müssen die richtigen Spieler verpflichtet. Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr viel gute Spieler geholt, sonst hätten wir nicht aufsteigen können und hätten auch nicht die Klasse halten können. Also da auch nochmal Kompliment an Uwe Klein und sein Team. Jetzt kommt der Lutz dazu, das Trainerteam dazu und glaubt mir, wir sind bemüht, in unseren Rahmen solche Spieler zu holen, die uns vielleicht sogar noch ein Stück besser machen. Das wird schwer, weil wir sehr gute Spieler verlieren, aber wir wollen im nächsten Jahr eine gute Mannschaft haben.
Und ich glaube, eine Sache ist wichtig, also sowohl für Düsseldorf als auch zumindest für Vereine wie Dortmund gilt, man muss schon noch die richtigen Leute für das viele Geld holen. Also wenn man jetzt die 3 Leute anschaut, dann waren das ja super Einkäufe. Und Borussia Dortmund kann zwar viel Geld ausgeben, mehr als Düsseldorf, aber kann sich nicht erlauben, da 3 absolute Flaschen zu holen. Und wenn Julian Brandt für die Bayern nicht interessant gewesen ist, die Saison über, wenn man die Saison gesehen hat, dann haben die Bayern da einen Fehler gemacht. Also ob man ihn dann kaufen muss, ob man da jetzt mehr Geld ausgeben möchte, als die Dortmunder das am Ende investiert haben,
gut, ist eine Frage andere Frage.
Aber ich glaube, sie waren sehr wohl interessiert.
Vielleicht geht er auch lieber zu Dortmund als zu Bayern. Das kannst du auch haben, oder? Reinhold, du wolltest es auch noch.
Na, ich finde es ja schon mal ganz sympathisch, dass Aki Watzke das mal neu definiert hat, gesagt hat, ja, Meisterschaft, wir werden jetzt Meister. Ich finde, so Ziele ganz genau zu definieren, das ist mir irgendwie sympathisch. Was wir vergessen in der Debatte gerade, ist eine Mannschaft, die in der Rückrunde toll gespielt hat, die wir gestern im Pokalfinale gesehen haben. Da bin ich gespannt, ist RB Leipzig mit dem neuen Trainer in der Lage, weiter zu wachsen? Oder wird das stagnieren? Das ist noch nicht so klar. Und auch natürlich, wie die Konstellation dahinter aussieht. Mit Mitzlaff, ist Rangnick dabei oder geht er der großen Sehnsucht nach, weil er so einfach gemerkt hat, wie schön es ist, Trainer zu sein und verlässt den Verein.
Und wenn er bleibt, was macht er wie mit Nagelsmann und Rangnick? Das klingt ja alles wie eine Liebeshochzeit.
Ja,
klingt. Wir haben uns das alles überlegt, das ist alles geplant, alles super. Schauen wir mal. Das wird.
Aber die Gruppendynamik steht ins Haus, das ist ganz klar. Also ich würde mir wünschen, dass das nicht nur ein Zweikampf ist, sondern dass wir da in der Bundesliga nächsten Saison ein bisschen mehr haben, dass noch ein paar nachrücken. Also nochmal, Definition von Zielen finde ich super. Beispielhaft in kleinerem war für mich letzte Saison Werder Bremen zu sagen, wir gehen auf Europa. Und sie kam von jahrelangem Abstiegskampf.
Das stimmt.
Haben es nicht ganz geschafft, aber sie haben eine tolle Saison gespielt. Weil Kohfeldt gesagt hat, wir definieren uns neu.
Genau.
Ja, wir definieren uns neu.
Ganz klar. Sané ist noch eine Personalie, die müssen wir noch besprechen.
Ja, das für realistisch?
Also, weil wir auch wieder
also ich finde es erstmal gut für die Bundesliga, dass man die Ambition hat, so einen Spieler zurückzuholen. Man muss sich das auch mal vorstellen. Fußball Deutschland drückt gerade Hasan Salihamidžić die Daumen, dass er raus in die weite Welt fliegt und kommt mit einem der geilsten Spieler des Planeten zurück. Wir wissen alle.
Wer kommt er denn mit ihm zurück?
Boah, er hat bislang große Reisen unternommen Richtung Davis nach Kanada. Den hat er mitgebracht. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie die beiden miteinander kommunizieren werden. Sané hat Interesse, ist aber noch nicht voll überzeugt. Das ist ein Fakt. Es gab Kontaktaufnahmen. Salihamidžić wird das jetzt intensivieren. Und wenn die Bayern einen Namen so provokativ spielen, dann glaube ich, ist was dahinter. Das ging allerdings auch schon schief. Wir erinnern uns an Hudson-Odoi. Ja, heute war wieder zu hören, Man City hat es nicht sehr wohlwollend aufgenommen, dass Sané Bekundungen so formuliert wurden.
Für die Bundesliga wäre es ein Riesenspieler, für die Bayern wäre es ein Riesenspieler. Sané
ist wenn ich daran erinnerst, was Marcel eben erzählt hat, wie Guardiola mit ihm umgegangen ist, dann besteht schon eine Chance.
Sané ist Guardiola höchst verdächtig. Also das ist eine völlig ambivalente Geschichte. Einerseits findet er das super, wie einer 1-gegen-1 Sachen macht, die Guardiola sich nicht vorher ausgedacht hat. Niemand. So, dann macht er die Sachen, aber das schafft Zufälle. Und Zufälle sind im Buch von Guardiola, wie auch bei Ralf Rangnick, nicht wirklich vorgesehen. Und dann
war das gerade die Gleichsetzung von Rangnick und Guardiola?
Ja, nein, es ist so die Art, wie man an ein Spiel rangeht. Zufälle ausschalten. Alles, was mit Zufall zu tun hat, muss man versuchen auszuschalten. Sané, wenn du den nicht spielen lässt und so spielen lässt, wie er ist, kannst du ihn auch in eine andere Sportart schicken. Dann muss er das nicht machen. Die Bayern würden das nehmen. Er weiß, dass er Guardiola wird sich nicht ändern. Frage ist, bleibt Guardiola in Manchester City? Kriegt Manchester City mit dem Financial Fair Play solche Probleme, dass sie verkaufen müssen? Und da wäre Sané, also ein Spieler, jetzt gehen wir mal davon aus, wenn Guardiola bleibt, das ist nicht ein Spieler, auf den ich hundertprozentig brauche, sondern lass mich in Ruhe mit so einem Irrsinn, dann wäre Sané ein sehr teurer Spieler, der Geld reinbringt. Und dann, wenn er gern zum Bayern geht und die Bayern das möchten, kriegst du eine Chance. Natürlich hast du jetzt eine Chance. Und aber ich glaube auch, wie du, dass die Bayern nicht sich auf dem Markt vorführen lassen, als welche, die ständig irgendwelche Namen rausposaunen und am Ende kriegen sie ihn nicht. Das ist nicht...
Alex, du kennst ja den englischen Fußball gut, ne? Ihr bei der Sonne habt die Premier League übertragen, jetzt das Endspiel auch noch, ne? In der Champions League, dürfen wir nicht vergessen. Was glaubst du, was sagt dir dein Gefühl oder was sind deine Informationen?
Also eine Sache muss man dazu sagen, er hat am Ende unter Guardiola in den wichtigen Spielen nicht mehr von Anfang
nicht
an gespielt.
Mhm.
Also, und ich glaube, die Einschätzung ist völlig richtig, wenn Pep Guardiola sich vor einem wichtigen Spiel, zum Beispiel gegen United, überlegt, was wollen wir da machen, dann ist das einfach eine unsichere Komponente, die was Positives, aber eben auch was Negatives bringen kann. Dann hat er ihn im Zweifel lieber auf der Bank gelassen. Wenn ich jetzt zum FC Bayern schaue, glaube ich, dass anders zum Beispiel als Timo Werner ein Leroy Sané gut in das aktuelle System passt. Dann haben wir aber auch schon das Problem, Leroy Sané braucht das richtige System, um richtig gut Fußball spielen zu können. Das heißt also, eigentlich muss erstmal klar sein, dass der Daumen wirklich oben ist bei Niko Kovac, denn dann weißt du, dass die Bayern weiter so Fußball spielen. Nimm das Fußballspiel gestern, dieses 1:0, das Spiel breit gemacht, Coman spielt auf Alaba, das ist was, da kann Sané wundervoll mit Fußball spielen. Aber solange du nicht weißt, was da überhaupt für ein Trainer das Zepter schwingt, ist es ganz schwer, diese vielen, vielen Millionen, die es ja definitiv werden, für Leroy Sané, begnadeten Fußballer auszugeben. Denn das ist eben jemand, man kann zum Beispiel bei Jogi Löw nachfragen, der braucht das richtige System, um richtig gut zu sein. Wenn es nicht passt, dann hast du die Millionen dann tatsächlich umsonst ausgegeben.
Aber wenn man die Chance hat, Friedhelm?
Ja, wenn man ihn zu bekommen, dann muss man ihn holen.
Muss man ihn holen, oder?
Unabhängig davon. Also erstmal glaube ich, dass Niko Kovac Trainer bleibt. Ja, aber auch unabhängig. Ich glaube, jeder Trainer wäre froh, Sané in seiner Mannschaft zu haben und dort auch dementsprechend. Fast jeder. Fast jeder. Außer die Zufalls. Fast jeder. Aber dann auch in seiner Mannschaft auf der bestmöglichen Position eben auch einzusetzen. Also das, wenn man den bekommen kann, wenn man so einen Spieler zurückholen kann nach Deutschland, dann muss man das auch
machen. Also da würden wir uns,
Ich fürchte, der kostet mehr als 3 Millionen.
Ja.
Also du bist mal raus. Vielleicht geht der ausleihen, Friedhelm, falls du irgendwas hast. So, Laura, bitte, du hast noch was Schönes.
Ja, definitiv was richtig Schönes. Denn am Ende der Saison kann man auch mal Glückwunsch sagen. Und das eben nicht nur an den FC Bayern, sondern auch an besondere Menschen. Das machen wir dann gleich. Wir hatten Sie damals aufgerufen, mit Volkswagen zusammen Ihren Clubmotor sozusagen mal vorzustellen. Also die Personen, die in Ihrem Verein besonders engagiert sind, die besondere Fähigkeiten vielleicht auch haben. Und um diesen Preis ging es nämlich. Um den VW Tiguan, das VIP-Shuttle. Also viele Fußballgrößen saßen da drinnen, wurden sicher immer zur Sendung gebracht. Und da dürfen wir jetzt Glückwunsch sagen an den SV unter Jesingen in diesem Fall. Glückwunsch also auch an Matthias Herre und Sabine Ebinger. Die sind nämlich jetzt gerade bei mir. Und sie haben eine Mädchenabteilung gegründet in ihrem Verein, aufgebaut. Ich glaube, 4 Juniorenmannschaften trainieren sie auch und die Seniorenmannschaft auch noch. Und dann machen sie auch noch die Buchhaltung. Da bleibt die Frage, sie leben wahrscheinlich für den Verein, so gefühlt zumindest, ne?
Also die Miete geht schon noch an jemand anders, aber wir sind sehr, sehr oft auf dem Sportplatz. Das ist richtig.
Jetzt also mit neuem Auto unterwegs, können Sie wahrscheinlich sehr gut gebrauchen, sind viel unterwegs. Ich gebe Ihnen schon mal den Schlüssel. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es definitiv verdient. Ja, die Frau fährt Beifahrerplatz. Ne?
Und dann bleibt noch eine Frage übrig, was Fortuna Düsseldorf angeht. Herr Funkel, Sie sind nicht auf Mallorca oder Ibiza unterwegs. Ich weiß nicht genau, wo sich die Mannschaft gerade aufhält. Aber die haben zumindest ein schönes Bild gepostet. Wo sind Sie denn da? Nicht mitgereist, nicht eingeladen gewesen?
Du bist dran.
Ja, ja, ich versuche das
gerade. Du suchst dich gerade zu finden.
Nein, ich versuche das gerade zu lesen. Ja, die Mannschaft ist jetzt schon wieder auf dem Weg zurück. Sie hat 3 Tage auf Ibiza verbracht. Ja, die haben auch trainiert. Ja, ja, es war ein Regenerationstrainingslager.
Ausschwitzen, ja,
also ich glaube, dass sie sehr, sehr viel Spaß gehabt haben. Es sind Spieler nur einen Tag mitgeflogen. Das zeigt, weil sie danach unbedingt zurück mussten. Das zeigt den Zusammenhalt dieser Mannschaft. Und ein tolles Foto. Und von daher freut es mich, dass die Jungs auch hoffentlich alle gesund wiederkommen und jetzt in den verdienten Urlaub gehen. Denn am 28. Juni geht's wieder los.
Dann gibt's die Peitsche wieder. So. So, gleich haben wir auch noch eine schöne Geschichte. Nevin kann uns mehr dazu erzählen. Wir machen noch mal eine ganz kurze Pause. Wir sind mal zurück. Hajo von Adel und Band. Live aus dem Münchner Flughafen. Der Check 24 Doppelpass. Ihr seid Vierter geworden mit Saint-Étienne.
Wir haben uns direkt
Glückwunsch. Ja. Herzlichen Dank. Europa League, ne?
Europa League, genau.
Aber dein Vertrag läuft aus.
Genau.
Das ist. Und was kommt jetzt?
Was Spannendes auf jeden Fall.
Es ist. Kannst du schon was sagen?
Nein, außer es ist jetzt die Verhandlungsphase. Die kann ein bisschen dauern, wird auch ein bisschen dauern. Aber für mich ist es schon der Traum, das kann ich soweit sagen.
Bundesliga?
Zurück nach Deutschland, ja, oder nach England. Also nochmal einen Schritt nach vorne zu machen.
So, Friedhelm, habt ihr schon gesprochen vor der Sendung? Wie sieht's aus?
Also ich habe das jetzt nicht ganz genau verstanden.
Er ist ablösefrei.
Nein,
und zweikampfstark ist er auch. Ist das nichts für dich?
Ja, Neven ist ein super Spieler, das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Nur bei uns ist noch nicht endgültig entschieden, was wir auf der Innenverteidigerposition möglicherweise machen, weil noch nicht feststeht, wer uns verlässt. Und das müssen wir erstmal abwarten und dann schauen wir mal, was wir auf dieser Position machen können.
Also er sucht einen Innenverteidiger, hast du verstanden, ne? Forder nicht ganz so viel, dann nimmt er dich auch. Dann wäre doch schon mal nass, also. Ne? Laura, bitte.
Ja, ich wollte mal aufmerksam machen auf die Auktion, die momentan noch läuft. Sie können nämlich immer noch diesen wunderbaren Champions-League-Ball hier ersteigern oder auch eines der Phrasenschweine mit schön vielen Unterschriften von einigen Fußballstars, die eben auch hier im Doppelpass zu Gast waren. Alle Infos dazu finden Sie im Live-Blog auch unter sport1.de. Geht's ganz einfach. Dann bedanke ich mich auch noch für die Spenden, die heute eingegangen sind. Stammtisch Bistro Diele, nämlich Sandra Schneemilch, Henry Gollnisch haben gespendet, der FC Bayern Fanclub, Gute Freunde 06, Glauchau und SV Lok Glauchau, Niederlungwitz hat auch gespendet. Vielen Dank dafür. Geht natürlich alles wie gewohnt ins Phrasenschwein. Und apropos, wo wir gerade bei Spenden sind, die Weiße Weste, Sie kennen es, die ganze Saison über begleitet uns dieses Thema. Und Peter Golaschi war eben der Mann, der die meisten Weißen Westen am Ende dieser Saison hatte. Um genau zu sein, 16 nämlich, also in der Bundesliga der Spitzenreiter gewesen. Und Sie wissen, schöner Wohn, Polarweiß, jeweils 50 Euro pro Weiße Weste, die da ins Phrasenschwein geht. Und da sind dann insgesamt in dieser Saison stolze 7.400 Euro zusammengekommen. Hinzu kommt auch noch ein bisschen was aus dem Phrasenschwein und dann sind wir nämlich bei euch da drüben, bei den Herren. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal rüber.
Handmikro. Nimm mal die Keule mit, wie es so schön heißt. Keule ist das Handmikro.
Das wollen wir nicht vergessen. Nehmen wir natürlich mal mit.
Auch der Spitzname von Mario Basler, falls irgendjemand interessiert.
Christian Beek, am besten nimmst du es, weil du bist.
Ich nehme ihn gerne, ja.
Christian Beek ist nämlich bei uns zu Gast von Schöner Wohnen Polarweiß.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Hallo. Wenn ich richtig rechnen kann, so 7.400 plus 4.000 knapp aus dem Phrasenschwein sind nicht 20.000. Wie kommt diese Summe zustande?
Das kommt insofern zustande, dass wir...
Ich kann auch mal halten, wir machen das mal so.
Ja. Das kommt so zustande, dass wir uns die Stiftung genauer angeschaut haben, auch im vergangenen Jahr schon ja Geld dorthin gespendet haben. Und das wurde untermauert noch mit einem ganz tollen Video, was ihr da gemacht habt. Und das war, ja, kam so gut an, dass wir gesagt haben, komm, lass uns das aufstocken, das war für einen guten Zweck. Und das wollen wir auch gerne wiederholen. Und so machen wir es auch in diesem Jahr. Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe und kann die Spendensumme, die insgesamt zustande gekommen ist, auf 20.000 Euro erhöhen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Nevin, sag uns noch ein bisschen was dazu. Nee, du hast dein Mikro.
Ja, ich habe ja meins. Nee, ich möchte auch nochmal mein Dankeschön aussprechen. Es ist wunderschön zu sehen, wie angetan ihr seid, auch von dem Video, von den Projekten und natürlich auch von den Menschen, die ihr dadurch hilft.
um das ein bisschen konkret zu machen, 20.000 Euro sind eine Menge Geld. Aber wir reden hier über zwei Wasserbrunnen, die dadurch errichtet werden, die das Leben von circa 700 Menschen verändern wird. Denn dadurch werden ganz konkret die Brunnen dafür sorgen, dass die Menschen nicht mehr 2, 3, 4, 5 Stunden tagtäglich hinterlegen müssen, um verunreinigtes Wasser zu haben, sondern sie haben direkt an der Gemeinde sauberes Wasser tagtäglich. Und das sichert die Gesundheit, die Bildung und damit auch eine bessere Zukunft. Dankeschön.
Absolut. Bravo. Sehr gute Super. Sache.
Halten Sie noch mal fest.
Ja.
Du wolltest noch.
Und als kleines genau. Dankeschön haben wir auch etwas für Sie. Das ist unser Stiftungsbericht, 100% Wirkung. Ja. Der zeigt noch mal auf die über 200 Projekte, die wir bisher realisiert haben. Und was alles sehr dahinter schön. Steckt. Ja. Die ganzen Menschen und natürlich auch die ganzen Prozesse, die letztendlich auch aus diesen 20.000 Euro wirklich diese Lebensveränderung dann realisieren. Dankeschön.
Vielen Dank dafür.
Danke.
So, ich habe auch noch was von einem Football.
Super. Danke sehr.
Nimm mit. Und komm, wir gehen wieder. Alles wir gehen wieder arbeiten, hätte ich beinahe gesagt. Nein. Ich habe für Friedhelm auch einen.
Oh ja.
Schauen Sie mal. Legende steht da schon drauf. Trainer des Jahres war zu lang. Wir haben eine Legende genommen einfach.
Friedhelm, alles Gute. Vielen herzlichen Dank.
Schön.
Kevin, dir auch. Ne? Für den Besuch. So, jetzt brauchen wir noch, genau. Unser Bier kommt auch. Hallo, Dankeschön. Marcel, schöne Saison ist zu Ende für uns. Es war mir eine Ehre mit euch. Immer viel Spaß gemacht. Laura, danke. Alex, schönes Endspiel noch, ne?
Ja, ich freue mich.
Ja. Unsere Band auch immer gut drauf. Ne?
Immer drauf.
Und mein Team sowieso. Danke an alle, die immer auch hinter der Kamera stehen, die hier mithelfen, dass diese Sendung jeden Sonntag so gut funktioniert. Und an euch, ans Publikum. Also. Schöne Sommerpause, nächste Woche noch besser. Lohnt sich reinzugucken mit den besten Sprüchen und Phrasen und so weiter und so fort. Also, zum Wohl, schönen Sonntag. Bis zum 11. August, dann sehen wir uns wieder.